Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unschlagbar Ehrlich Podcasts, Folge 86 Fight Report Nummer 20 mit Michael Riersch.
Hallo Silvana.
Hi, wie geht's?
Ja, gut. Gut, weil bald ist Weihnachten.
Oh ja, hast du schon meine Weihnachtsgeschenke draußen gesehen im Sackerl?
Na, Spaß, Silvana, ich freue mich, weil nächste Woche am 1. Dezember was viel wichtiger ist als der Geburtstag von Jesus, nämlich die Eröffnung vom Hero Gym.
Oh, richtig, richtig cool. Ist das wirklich jetzt soweit oder wird es nochmal verschoben?
Hör auf, Silvana. Okay. Hör auf, mal nicht den Teufel an die Wand. Das ist wie Weihnachten und Ostern an einem Tag, du hast auch noch Geburtstag.
Ja.
Das ist wirklich schön. That's Donnerstag, cool. Donnerstag, glaube ab 8, ganzen Tag. Trainiert wird nicht, das will ich mehr so ein Anschauen, Anmelden. Die Leute, die vorangemeldet sind, können ihre Goodies holen.
Cool, stimmt. Mein Bono abholen.
Es ist wirklich soweit.
Ja, hast du schon deine Goodies gekriegt?
Ich habe tatsächlich noch gar nichts bekommen.
Wirklich? Ja. Ich habe gedacht, ich bin die Einzige, die noch nichts gekriegt hat.
Nur Liebe dabei. Und Zuneigung und Vorfreude.
Okay. Ja, ich freue mich schon sehr.
Ah, ich halte es cool. Gar nicht aus. Ich habe mich so lange schon auf das gefreut und darauf hingearbeitet.
Ja.
Es ist surreal. Also ich glaube, ich kann es erst verstehen, wenn ich drinnen stehe und es ist fertig.
Ja, ich freue mich einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass hoffentlich endlich die Trainer gleich bleiben, dass nicht ständiger Trainerwechsel ist, sondern wirklich der Starkurs sich Zeit nimmt und fürs Thai-Boxen einfach zweimal die Woche drin steht und die wie immer reingehen kann ins Training. Auf das freue ich mich am meisten.
Also wenn deine Hauptaufnung zweimal die Woche Darko ist, ich hoffe, ich darf das spoilern, das wird sich ausgehen. Also wir sind natürlich, wir müssen alle ab und zu kämpfen auch und trainieren. Das heißt, wir sind jetzt nicht jeder 10 Stunden als Trainer drinnen, aber es haben viele Monkeys haben Trainerstunden.
Sehr cool.
Und wir werden, also und dort sein wird, glaube ich, sowieso auch jeder ab und zu. Leute, wenn ihr es verpasst habt, ihr habt es sicher nicht verpasst, ihr wisst es.
Ja.
Bewegt sich auch in Süßnahstadt hin am Donnerstag. Ja, das offizielle Training geht am Freitag los.
Ja.
Also Donnerstag ist wirklich so Einweihungsfeier quasi. Ich muss also leider unter Anführungszeichen, ich fahre leider dann am Donnerstagabend, fahren wir weg, weil der Matthias kämpft.
Ja.
Aber den restlichen Donnerstag, bis ich wegfahren muss, werde ich dort einfach auf der Matte liegen und weinen vor Freude.
Hoffentlich, nachdem wir dort waren.
Ich meine, man muss ja in diesen Zeiten aufpassen, was man sagt, Silvana. Aber das einzig Vergleichbare, das ich mir aus der Geschichte vorstellen kann, ist wie die armen Juden, ja, wie sie nach Ägypten, wo sie ausgebrochen sind, durch die Wüste marschieren und 40 Tage, 40 Nächte und sie sind echt am Arsch, sie haben nichts zu essen, sie haben nichts zu trinken und so mit letzter Kraft und dann, aber sie wissen, das gelobte Land ist nicht weit.
Okay.
Sie wissen, das gelobte Land ist nicht weit.
Ja.
Bam. Und dann auf einmal sind sie dort und es ist richtig geil.
So hat sich so ein bisschen angefühlt für mich, so heimatlos ohne Gym.
Ja, ich meine, ich hatte daheim, also beim Adi in den Basic Sports Club ist es uns gut gegangen. Cool. Also wir waren, es ist nicht Newborn, so, dass mich jetzt, also ich obdachlos war, genau, voll.
Ja. Gibt super coole Gyms, aber.
Aber es ist nicht dasselbe. Auch wenn du bei netten Leuten zu Gast bist und so, ist es halt doch, alleine wenn du weißt, es gibt später wieder das andere, das gelobte Land, das ist wirklich,
oh Mann.
Das war schon wie ein Land vor unserer Zeit, kennst du das? So ein Dinosaurier, Disney-Film.
Oh, der war so super.
Also für die keine gute Kindheit hatten und diesen Film nicht kennen, da ist einfach so, die Dinosaurier durchleben so diese Apokalypse und es gibt nirgendwo was zu fressen, außer in diesem einen geilen Tal, wo noch Essen wächst.
Ja.
Halt so Pflanzen. Und die suchen das.
Ja, voll. Und die waren alle urverschieden und es ist eine große Familie gewesen. Ja, du hast wirklich Vögel gehabt und Tiere, die nur vegetarisch sind, vor die Fleischfresser und
alle Dinosaurier waren einfach so fuck, wir müssen dieses Tal, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt.
Ich weiß auch nicht mehr. Aber es war so cool. Ich habe nur die CD, die ist richtig super. Ja. Die ist sogar da in Wien.
Ein Land vor unserer Zeit heißt der Film. Ganz tragisch. Das ist ein bisschen wie bei jedem Disney-Film, anfängt die Mutter getötet.
Oh Gott,
da schrecklich. Da muss der arme kleine Dinosaurier, muss er.
Ja.
Aber Spoiler, er findet das geile Land mit den geilen Pflanzen.
Voll.
Und Hero wird genauso nur ohne Pflanzen.
Und ohne Dinosaurier.
Sag das nicht. Sag das nicht. Vielleicht.
ich freue mich schon mega drauf. Wie war deine letzten Wochen? Wir haben uns 2 Monate, glaube ich, gar nicht gesehen. Letztes Monat haben wir keinen Fight Report gemacht.
Ja, es tut mir leid an die Leute da draußen, die den sehnsüchtig erwartet haben.
Mhm.
Aber ich musste kämpfen. Das war schwer. Hat sich wenigstens ausgezahlt? Nein, hat sich nicht ausgezahlt. Ich habe verloren. Aber das weiß man ja vorher nicht.
Ja.
Also sorry, wir haben es nicht zu Hause lassen, weil es uns wurscht war, aber es war, es war nicht zu machen. Es war genau, ja. Du hattest, glaube ich, die erste Wochenhälfte Zeit und ich nicht.
Ja, voll.
Und dann war ich weg.
Aber wir haben einen super coolen Ersatz gehabt. Wir haben ein irisches Monat gemacht mit Interviews von Andreas Binder, Jer Harris, Owen Roddy, Johnny Walker haben wir dabei gehabt. Also es war wirklich... Und wir haben die, was haben wir gehabt? Cage Fight Series in Graz war auch noch dazwischen.
Die Iren sind echt überall ihre
Filme. Überall, gell, ist unglaublich. Hat sich durchgezogen. Die letzten Wochen.
Ja, aber die sind auch bei der Cage Fight Series gut vertreten.
Ja, war super, ja. Ja. War echt spannend. Ist dir eh nicht kalt? Heute läuft zum ersten Mal die Heizung bei mir.
Ja. Nein, man muss sagen, die Silvana ist eine glühende Unterstützerin der Ukraine insofern, als sie sich von Putin einfach, sie sagt so, okay, gib kein Gas, behalte dein scheiß Gas. Und sie hat es einfach nicht. Finde ich auch gut, Silvana. Finde ich gut. Sie hat auch gesagt, sie hat sich jetzt seit Tagen nicht warm gewaschen, nur so mit dem Waschlappen kalt. Ich bewundere echt deine Hingabe. Also es,
Deshalb hoffe ich aufs Hero, damit ihr dort warm duschen könnt.
Silvana, wisst, schau. Für die Leute, die... jetzt wieder, ja, halt muss ich echt aufpassen. Aber wenn Leute mal ins Heeresgeschichtliche Museum gehen in Wien,
ja,
da sieht man, also im Zweiten Weltkrieg wurde Propaganda nicht erfunden, aber das war halt, da war halt so die Blütezeit, würde ich sagen, klassische Propaganda. Und da gab es auch so richtig geile Plakate in allen Ländern, die an dem Krieg beteiligt waren. Unter anderem so zum Beispiel in England so, ja, wenn du alleine im Auto fährst, statt mit Leuten das Auto zu teilen, dann fährt eigentlich Hitler ist dein Beifahrer. Und jetzt auch, wer zu lange duscht oder wer es zu warm hat in der Wohnung, eigentlich bläst der Putin an. Ja, es ist wirklich, also ja, du machst das alles richtig, möchte ich damit sagen.
Voll, danke, ich finde ja. Das ist, glaube ich, der teuerste Fight Report, den wir jemals gemacht haben. Zuerst Matcha Latte und Bagels und jetzt noch Heizung.
Die spannende Frage ist tatsächlich, was teurer war, ob die Bagels und der Matcha Latte.
2 Stunden Heizung an.
Wie viel Kubikmeter Gas verbraucht das?
Wie viel wird das verbrauchen? Ich habe keine Ahnung. Es wird teuer, das weiß ich.
Ich muss ja sagen, ich ziehe jetzt um.
Jetzt sieht's
aus. Dass die Leute wissen, ja, wie ernst es mit dem gelobten Land meint. Ich habe da vorhin im 2. Bezirk gewohnt.
Ja.
Geil, Nähe vom Prater, Nähe in der Stadt, richtig cool. Aber Hero ist halt im 23.
Du ziehst um
wegen Hero. Und für die Leute, die nicht wissen, wie es in Wien ausschaut, der 2. ist so nordöstlich,
ja,
und der 23. ist südwestlich. Also man muss wirklich einmal durch ganz Wien durchfahren. Und das wollte ich nicht machen. Und jetzt ziehe ich tatsächlich in den 12. Bezirk, einfach nur wegen des Gyms.
In 12.
Ja, weil ich muss ja in den Bereich, ich arbeite im 4. Muss ich auch noch irgendwie hin. Also kann ich nicht den 23. ziehen. Außerdem muss die Iris, also meine Frau, auch irgendwie noch zu ihren Sachen kommen.
Was ist für U-Bahn-Station in der Nähe?
Niederhofstraße und...
Jonstraße?
Niederhofstraße.
Ah, Niederhofstraße, okay.
Und Meidlinghauptstraße,
okay. Ist auch so zwischen 10 A-Bus. Schlimmste Busstation ever.
Nein, es ist 5 Minuten von der U-Bahn, also ich werde den Bus verwendet. Also.
Hoffentlich.
Nein, Busfahren ist für alte Leute und für Behinderte.
Und für Studenten, okay.
Verzeihung, Menschen mit Behinderung.
Okay, starten wir mit was anderes.
Okay.
Du hast irgendwas von Alex gehört. Wie geht's denn Alex? Alexander Rakic ist wieder fit, habe ich gesehen. Er macht
ja, der trainiert wieder.
Alles
also
wieder.
Boxen tut er zumindest fleißig.
Ja.
Das ist richtig. Also wir haben den gleichen Boxtrainer, deswegen...
Wisst ihr das, ja?
Ja, also ich glaube, der hat super Recovery hingelegt.
Okay, ja, das war unglaublich. Ich habe gesehen auf Instagram, haben wir nur gedacht, Wahnsinn.
Na, der macht das. Also wenn jemals was mit meinem Knie ist, dann rufe ich sofort an Alex und sage, okay, bitte,
ja,
gib mir das Champion-Programm.
Ja.
Sicher auch nach der MMA-Karriere kann er sicher auch eine Karriere als Physiotherapeut oder als Kniespezialist anfangen.
Mhm.
Das hat er wirklich, also auch die Hingabe, mit der das gemacht hat.
Richtig, richtig nice. Stark, ja. Was schaut bei dir noch jetzt in den nächsten Wochen aus? Hast du in deinem Kampf wieder?
Na, ich habe jetzt mal, der Klassiker bei mir ist einfach nach dem Kampf sofort gleich, also ich habe jetzt mal gedacht, okay, ich mache jetzt mal eine Pause, schaue mir die Sachen an. Ich muss auch abnehmen, ich war so viel zu schwer wieder. Also man darf es gar nicht in Zahlen sagen, weil ich habe schon so vielen Leuten beim Weightcut geholfen und ich weiß eigentlich, wie viel ich wiegen sollte, damit ich gut performen kann und ich halte mich. Und das ich habe es auch nicht zum ersten Mal so gemacht. Ja. Das war jetzt wirklich der... Ja. Ich hab's. Manche Leute müssen Fehler oft machen, bis sie verstehen, dass es so nicht geht.
Ja.
Manche Leute brauchen halt vielleicht 2, 3 Versuche, das nicht beim ersten Mal checken. Ich brauche dann mehr so 4, 5, aber ich glaube, ich habe es eingesehen jetzt. Also bis mein Gewicht passt und bis ich auch ein paar andere Themen bearbeitet habe, gibt es mal keinen. Also es gibt sicher wieder ein nächstes Jahr, ich denke so im Frühling. Aber ich habe jetzt auch keine Zeit gesetzt. Also bis die Sachen, die aus meiner Sicht nicht gut gelaufen sind, bis die behoben sind, wird das jetzt, gibt es keinen. Aber es wird nicht ewig dauern.
Was machst du jetzt dagegen, um diese ganzen Fehler zu beheben?
Naja, erst einmal weniger fressen, Silvana, gell?
Oh je.
Das ist die Nummer 1 Art, wie man kein fettes Schwein ist. Und also für die Leute da draußen, die sich fragen, wie man abnimmt, ja. Gibt verschiedene Optionen, aber hauptsächlich mal einfach weniger fressen. Ja, und dann, ich glaube persönlich nicht an Sportpsychologie, was lustig ist, weil ich selbst Therapeut bin hauptberuflich, aber...
was das rausgehört, das Geld ist.
Aber naja, man könnte objektiv betrachtet, könnte man jetzt sagen, okay, wenn man jetzt so oft hintereinander verloren hat. Und ich habe auch schon noch gemerkt, das macht das im Selbstbewusstsein.
Ja,
also unbewusst, gar nicht so, dass ich jetzt, aber man riskiert dann weniger und habe ich das Gefühl, okay, ich habe es mir auch nie angeschaut. Und ja, ich war auch sehr verbissen und habe, man merkt es dann auch beim Kampf. Ich habe dann, wenn ich versuche dasselbe Ding 10 Mal, statt dass ich nach dem 5. Mal mir denke, ich mache vielleicht was anderes.
Ja.
Und das sind so Sachen, die muss ich jetzt aufarbeiten. Also, weil das ist, sonst kämpft man unter seinen Möglichkeiten. Wenn man, also wie gesagt, ich bin eh dumm genug, ich mache denselben Fehler immer mehrmals, bis ich wirklich sicher bin, dass es nicht richtig ist. Aber jetzt haben wir das mal, ja. Das Gute ist, ich glaube, es ist so wie Gott. Auch wenn du nicht dran glaubst, es hilft dir trotzdem, wenn du's machst. Also.
Na, ehrlich gesagt, ich glaube schon, dass es hilft.
Also nein, mir ich kenne auch Leute, denen es geholfen hat. Also ich sage das immer so salopp, aber
ja.
Aber ja, wenn ich nicht dran glauben würde, würde ich nicht hingehen.
Und das Coole ist, wenn ich immer bei den ganzen Psychologen und so, du kommst auf Sachen drauf durch die Personen einfach, auf die du nie gedacht hättest. Und das ändert einfach ein bisschen was in deinem ganzen Sein. Und das ist echt irgendwie cool. Vor allem, du bist ein bisschen leichter. Und du hast das Gefühl, sobald du irgendwie das alles abgehackt hast und aufgearbeitet hast, kannst du mehr in die Zukunft schauen und ein bisschen lockerer einfach ein bisschen leben.
Ja, nein, also wenn man jemanden Guten hat, der einen unterstützt, das ist schon viel wert. Problem ist halt, ich glaube sogar mehr als in anderen Jobs, diese ganze Coach, Berater, Therapeuten-Schiene, die ist halt echt auch voll mit Idioten und Betrügern.
Schwer, gute Leute zu finden, das stimmt. Anläufe gebraucht.
Ich habe da auch echt mich jetzt länger umgehört, um zu schauen, dass ich jemanden finde, der wirklich weiß, was er macht. Weil ich da natürlich extra kritisch bin. Egal, wenn du sozusagen in einem verwandten Feld arbeitest, dann ist man da noch ein bisschen kritischer. Aber ich glaube, ich habe es ein bisschen von mir her gedacht. Ich habe dann richtig gemerkt, so, ich war auch gar nicht, ich habe sozusagen das angestoßen, ich habe mich umgehört, wen gibt's, und dann habe ich wirklich 2 Empfehlungen bekommen. Und dann habe ich ja trotzdem so eine Woche noch herumgegackt, bevor ich mich dort gemeldet habe und so, weil es schwierig war für mich. Es war einfach schwierig für mich, das zu machen. Aber jetzt am Montag war ich brav dort. Und jetzt machen wir das auch.
Sehr, sehr cool. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe zum Beispiel eine Therapeutin, die macht so Muskelfunktionstests. Das heißt, du musst gar nicht viel reden. Du kannst zum Beispiel sagen, was dich belastet, du kannst drüber reden, aber sie findet durch deinen Körper heraus, was der Körper dir sozusagen sagt oder wo ein Trauma ist oder wo ein Problem ist. Und es stimmt eigentlich immer, was die Person halt herausfindet durch diese einfach leichten Muskelfunktionstests, wo zum Beispiel deine Hand entweder schwer ist oder leicht und das dann halt ein Ja oder Nein bedeutet. Und du findest Sachen heraus, wo du dir denkst, das gibt's doch gar nicht. Woher weißt du das?
Ja, wenn es jemand gut macht.
Ja, voll.
Wenn jemand das schon 10, 20 Jahre macht, schaut dich mal an und der weiß, was los ist.
Ja. Ich habe eine, die hat diese Tests entwickelt. Weil die ihre Tochter hat einmal da etwas Schlimmes erlebt halt und da wollte sie ihr helfen und hat halt dann einfach solche Muskelfunktionstests herausgefunden oder halt entwickelt, um ihr zu helfen, ohne dass die Tochter halt darüber reden muss. Was echt super ist. Also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sich Hilfe holen kann.
Es gibt wirklich sehr viele Therapieformen. Ja. Wie gesagt, es gibt viele, ich bin auch sicher, dass viele funktionieren, aber eben wenn es viele Optionen gibt, gibt es halt auch... Ja. Ja. Ist auch kein geschütztes Feld, nicht? Jetzt kann sich jeder Coach nennen.
Wie jeder Trainer sein kann.
Guter Vergleich.
Da studierst du 7 Jahre und dann steht jemand im Fitnessstudio, der noch nie in seinem Leben wirklich eine Trainerausbildung gemacht hat und ist Sporttrainer. Also immer aufpassen, Leute, im Training.
Immer aufpassen, immer wachsam sein, Hero-Gym kommen, wichtig.
Wie viel haben wir jetzt gekriegt für diese Werbung eigentlich?
Liebe, Silvana, einfach nur Liebe. Also ich weiß nicht, ob du kassiert hast, aber ich mach's aus Liebe.
Keinen Cent, aber es passt schon, weil wir uns alle schon sehr freuen, dass die Family wieder zusammenkommt. Du, ich würde gerne nur über jemanden sprechen, so eine Art kleine Schweigeminute.
Meinst du Jesus Christus, der bald Geburtstag hat?
Ist noch zu früh, okay?
Okay, jetzt.
Für Christus. Für Weihnachtsgeschenke nicht, aber...
Jetzt auf einmal ist es zu früh, okay.
Okay.
Sorry, Fun Fact. Für die Leute, die sich jetzt fragen, hey, Jesus Christus hatte gar nicht am 24.12. Geburtstag. Das ist aber das römische Fest der Sonnenwende, Sol Invictus. Und weil die Römer schlau waren, haben sie einfach das alte Fest, das es schon gab, und gesagt, nein, es passt schon. Wir lassen das Datum, wir ändern einfach nur das Thema, als sie zum Christentum konvertiert sind. Und deswegen ist es jetzt
der 24.
Ja, die Wintersonnenwende.
Ist nicht Mitte oder 8. oder 12. in sowas Maria Empfängnis, was ich auch nicht verstehe. Was ist das für Feiertagen?
Ne, da hat sie Gottes Sohn empfangen.
Ja, aber das macht einfach keinen Sinn, oder? Warum hat er da am 24. Dezember Geburtstag?
Er hatte ja nichts, Mann. Das ist ja das heidnische Fest der Wintersonnenwende.
Nee, okay. Aber wann ist er wirklich geboren?
Das weiß keiner.
Gott, diese Geschichte ist so kurios, ehrlich gesagt.
Jetzt kann man nicht den Journalismus Daten, Fakten, Zahlen.
Also Fake News.
Wirklich. Er ist geboren worden in einer Krippe, unbefleckte Empfängnis. Die Könige sind gekommen, haben ihm Sachen gegeben. Er ist für seine Sünden gestorben, Kurzfassung, ist alles gut.
Und dann ist er wieder auferstanden. Okay, das ist so kompliziert. Ich verstehe Religionen am Fundament.
Ja, aber das höchste Fest ist ja eigentlich Ostern, weil Auferstehung.
Ja, das stimmt.
Geboren ist jeder von uns, das ist jetzt nicht so eine super arge Leistung.
Also zeitlich geht sich das einfach nicht aus. Warum haben sich da die Christen nicht überlegt, wenigstens etwas, das sich zeitlich ausgeht?
Nochmal, weil sie einfach die Römer die alten Feste genommen haben, wo es schon Daten gab und haben einfach, die haben es einfach anders genannt, das ist kein Spaß.
Leute, ich verstehe es noch immer nicht.
Was aber schlau war, weil sonst müssen die Leute müssen sich einen neuen Namen merken, neues Datum, ein neues Ding, sagst du, nein, okay, wir lassen die Daten alle gleich. Das eine ist jetzt Geburtstag, das andere ist Auferstehung und das ist einfach easy.
Oh mein Gott, das ist so komisch. Egal. Wir machen eine kurze Schweigeminute. Fertig.
Aber für wen?
Anthony Rumble Johnson.
Ah ja, fuck.
Ich habe gedacht, ich spinne, wie ich das gehört habe. Was ist da passiert?
38 Jahre alt.
Viel zu früh gestorben. Und hey, die Kämpfe waren super von ihm. Ich habe den so sympathisch gefunden. So gerne angeschaut.
Wilder Typ, der hat ja Welterweight gekämpft ganz am Anfang.
Ja.
Und die Weightcuts haben ihn aber auch immer fast umgebracht.
Ja, also, ja, ja.
Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man so undiszipliniert sein kann und so unprofessionell, dass man einfach zu schwer ist.
Ja.
Und beim Weightcutten verstehen, dann ist er nicht eine Gewichtsklasse hochgegangen, sondern zwei.
Mhm.
Light Heavyweight. Das muss krank gewesen sein, wie der auf Weightweight cuttet, jemals. Und hat dann begonnen, die Leute richtig arg wegzuhauen.
Ja, voll.
Guter Mann.
Sehr, sehr guter Mann, ja. Hat er Krankheit gehabt?
Naja, ich glaube, es war Lymphdrüsenkrebs. Und dann noch so eine andere miese Infektion der Lymphzellen in Begleitung von dem. Das ist gleich auch schnell gegangen.
Mm.
Das war
unglaublich eigentlich, so etwas. Ich verstehe nicht. Ja.
Ja, wenn das Pech ist das Pech.
Mm.
Das ist echt so ein blöder Krebs, den kannst du auch morgen haben. Oder ich. Das ist echt so.
Ja. Boah, brutal. Ja, schade. Also, wer Lust hat, kann sich nur Highlight-Videos anschauen. Guter Typ gewesen.
Ich weiß nicht, wie er menschlich war, aber als Kämpfer war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam.
Ja.
Cooler Typ. Viele memorable moments. Weiß nicht, warum er gegen DC auf einmal begonnen hat zu ringen. Das werde ich nie verstehen. Das hat er wahrscheinlich selbst nicht verstanden.
Na.
Aber, ja. Das ist tatsächlich das, was mir am meisten... Weil wenn ich jetzt an Anthony Johnson denke, irgendwie wirklich so, hey Bro, warum hast du auf einmal mit Cormier gerungen? Das war wirklich
ist die Frage, die du ihn stellen würdest.
Ich glaube ehrlich, das wäre die erste Frage, wenn ich jetzt,
ja.
Wenn ich jetzt auch von dieser Welt gehen müsste, wir treffen uns in der Hölle wieder, der AJ und ich. Und ich frage ihn so, hey Bro, warum hast du da diesen Single geschootet? Was ging da ab?
Hm. Oh, okay.
Ich glaube, er hat einfach im Fightcamp so viel Ringen trainiert, dass es dann in seinem Kopf einfach ganz, ganz oben war. Ja. Das ist die Erklärung, die ich mir zusammengeschustert habe.
Oh ja, das könnte das sein. Ringen. Das war in diese zwei UFC-Karten, die wir uns heute genau anschauen werden. Wir schauen uns an UFC 280 und 281. Da waren einige gute Kämpfe dabei, die wirklich auch durchs Ringen ein bisschen.
Was für eine Überleitung, Silvana. Ich hoffe, die ZuhörerInnen.
Ich habe so viel Highlights in meinem Kopf gerade.
Diese Überleitung, die war richtig Champions League.
Ja, wirklich. Da waren echt geile Kämpfe dabei, die durchs Ringen entweder entschieden worden sind oder wirklich spannender worden sind.
Ringen ist fürs MMA halt. Ist die taktische Superwaffe, weil du halt entscheiden kannst, wo der Kampf stattfindet.
Ja.
Das heißt sozusagen, Striken ohne Ringen ist blöd, weil dann kann ich dir einfach runtermachen. Aber am Boden gut sein ohne Ringen ist auch blöd, weil wie kommst du denn da hin?
Ja.
Das heißt, Ringen ist wirklich, was Spannendes, weil früher, wenn die Leute diskutiert haben, welche Kampfsportart besser ist, Karate, Taekwondo, hier, Dingsbar. Und die Ringer haben das, glaube ich, auch selbst gar nicht so gewusst. Der Markus Haas, also Ringertrainer hier in Wien, hat mir gesagt, hey, ihm ist erst mit 15, 16 klar geworden, wo er schon lange gerungen hat, dass Ringen eigentlich Kämpfen ist.
Okay.
Und ich glaube, MMA ist auch für Ringen die beste Marketingveranstaltung, die es jemals geben konnte, weil jetzt sieht man einfach, so wie du sagst, das Ringen ist ja allgegenwärtig und wichtig.
Extrem wichtig, also was du früher nur im Stand gemacht hast, geht jetzt gar nicht mehr.
Also nein, wenn du, wenn du im Ringen schwach bist, egal wo du sonst gut bist, das wird schwierig.
Ja, geht überhaupt nicht. Du, wenn wir uns die 280er Karte mal anschauen, die war ja schon im Oktober, 22. Oktober. Wir möchten trotzdem drüber sprechen, weil es wirklich eine verdammt geile Karte war.
Boah, auf die haben wir ewig gewartet.
Ja, das war schlimm. Ich weiß nicht, ich bin so drauf gefreut. Unfassbar.
Auch wilde Karte historisch betrachtet, weil irgendwie alle Hauptkämpfe bestehen geblieben sind. Also niemand hat wegen Verletzung, wegen Covid oder so, was ja wirklich quasi normal ist. Also auch jetzt, wenn es kein Covid gibt, irgendwer ist verletzt. Wenn sich 10 Kämpfer vorbereiten, irgendeiner wird nicht kommen. Also es ist einfach, es geht fast gar nicht anders. Und da sind irgendwie alle Kämpfe sind unbeschadet da hingekommen, also mehr oder weniger.
Und ich möchte über zwei Jungs reden von den Prelims. Ich weiß, wir sprechen nicht drüber, aber
okay.
Ich weiß nicht, ob du den Kampf gesehen hast. Ich verfolge den Typ jetzt schon ein bisschen länger. Muhammad Mokaev. Ziemlich junger Typ, aber unfassbar gut. Also wenn jemand Zeit hat, sich den Typen anzuschauen, gibt es ja ein paar Videos. Kommt also offiziell aus England, aber wir wissen eh, ich glaube eher ein bisschen tschetschenisch unterwegs. Wahnsinnig gute Kämpfe. Er ist so jung, 22, aber kämpft wie, ja, ich glaube, der wird so vielleicht wie Makachev oder noch besser. Also er hat unglaublich viel Talent.
Boah, noch besser ist eine Ansage.
Ja, ihm traust du. Und dann haben wir einen, der verloren hat, Özdemir. Für die Schweiz schaut es schlecht aus jetzt im MMA im Moment.
Naja, die waren, glaube ich, so wie wir, die haben ein, zwei Hoffnungsträger gehabt und dann, wenn die nicht da sind. Nein, ich meine, wir werden später noch dazu kommen bei einem anderen Kämpfer, aber es ist ein grausames Game, vor allem auf dem Level. Es geht schnell, viele Chancen hast du nicht.
Ja, es ist echt hart, ja, aber UFC.
Wenn du kämpfst gegen die Besten der Welt, da gibt es auch keine, das ist auch das Coole an UFC, es gibt nie ein leichtes Match. Also außer ganz selten wird jemand einmal netter gematcht, aber die meisten Leute, auch die UFC mag, unter Anführungszeichen, da gibt es kein weiches, in den Top 10 gibt es kein softes Match in der UFC. Da gibt es Killer A, Killer B. Natürlich, wenn du vielleicht nicht gerade reinkommst und du kämpfst gegen andere Newcomer, da kann es schon mal sein, dass du einen leichteren erwischst. Aber wenn es dann an die Top 10 geht, das ist
echt krass.
Da gibt es nichts mehr umsonst.
Ja, voll.
Deswegen meine ich, das kann immer passieren.
Ja. Also. Hey, Benil Dariusz hat gewonnen. Sein Kampf gegen Ant Bohlen, Gamrot.
Ja, war KSW-Champion in zwei Divisions. Ja. Guter Mann, der Gamrot.
Schon große, sehr verkehrt von ihm, ja.
Großer Sieg für Dariusz.
Ja.
Der hat sich jetzt so sneaky raufgekämpft, der Dariusz.
Ja.
Hat aber gut performt immer die letzten Mal. Der hat auch ein bisschen Pech insofern, als er wirklich technisch in allen Belangen sehr gut ist und sehr, sehr stark kämpft. Aber irgendwie hat er noch diesen Moment gehabt, wo seine Popularität richtig abhebt.
Ja. Jetzt schauen wir uns die Lightweight Division nochmal an, sage da, wie es ausschaut dort.
Gamrot, was ich mir auch noch dazu sagen muss, was beim Gamrot beeindruckend ist, ist, mit welcher Hartnäckigkeit diese Takedowns verfolgt.
Ja.
Und er sieht auch, also auch in Kämpfen, wo es nicht so gut läuft, für ihn, also ich habe das Gefühl, wenn der ist für 5 Runden noch einfach gemacht.
Mhm.
Also man sieht, gegen wen hat er kämpft, 5 Runden, das war kürzlich auch eine relativ, war das der Zarukian? Bin nicht mehr sicher, aber da hat er auch wirklich, also der macht das locker und schön und der haut einfach 100 Takedown-Versuche raus. Kriegt ihn nicht, wurscht, kriegt den schon, also der ist richtig guter Grappler.
Ja.
Stehen auch gut, also ist auch sicher nicht das Ende für ihn, also ich glaube, von dem hören wir auch noch mehr.
Das ist voll arg, ich habe gerade nachgeschaut. Dariusz ist auf Nummer 4 im Lightweight und Gamrot ist auf Nummer 8.
Ja. Dariusz war wirklich, der war schon im Title Picture. Jetzt mit dem Sieg sicher umso mehr.
Ja, diese Lightweight Division ist richtig geil geworden.
Die ist ein Shark Tank, ja. Die ist wirklich tief. Da geht es, glaube ich, bis Nummer 15 runter, wo du wirklich denkst, sind wirklich alles Killer.
Was irre ist, Nummer 15 ist Tony Ferguson.
Mm.
Rat mal, wer Nummer 14 ist.
Nicht ihr, nicht ihr's.
Conor McGregor.
Wirklich?
Ja.
Ja.
Dir ist es gar keiner drin.
Ah, das ist schon ein UFC-Contract aus. Das ist schon.
Bist du deppert arg, oder?
Wobei Conor, was, wenn man seinem Instagram glauben darf, auch von Lightweight sehr weit weg ist.
Es schaut eher noch Heavyweight aus.
Ja. Wie gesagt, ich darf nicht nur mit Steinen schmeißen, was schwer sein und Ding sein betrifft, aber. Also ich verstehe es eh, schwer sein ist geil. Mehr Muskeln, mehr Essen, mehr Dings. Cool. Ja. Aber das ist halt ein Sport in Gewichtsklassen.
Aber du bist da auch schneller fertig.
Du bist schneller fertig, du kriegst aber auch härter auf die Goschen gehauen.
Ne, das stimmt auch wieder.
Verdienst aber auch mehr Geld. Es ist hart.
Ist nicht so cool. Naja, okay. Wen haben wir noch gehabt? Oh, Pietre Jan gegen Sugar Sean O'Malley. Und ich bin der Meinung, der Kampf hätte anders ausgehen müssen.
Ja, ich, also...
Es war schon knapp, es war spannend, aber ich hätte es zu 100% Pietre Jan geben.
Es war, glaube ich, auch der Effekt, dass die Leute, viele Leute gedacht haben, dass das Sean komplett zerstört wird.
Ja.
Was eben nicht so war.
Ja.
Aber ich finde auch, der Kampf war im Stehen sehr ausgeglichen. Die haben beide gute Treffer gehabt. Ja. Gut, okay, der Jan hat am Ende geblutet, aber er hat auch wirklich gute Körpertreffer gehabt.
Und er hat härter ausgeteilt, ja, als eingesteckt, ehrlich gesagt.
Und also ich finde, im Stehen hätte ich es sehr ausgeglichen gesehen, aber Jan hatte halt wirklich die Takedowns. Voll. Anscheinend, aber es haben Leute dann ins Feld geführt, dass nach den neuen Bewertungskriterien diese Takedowns ohne Ground and Pound oder ohne Submission gar nicht mehr gezählt werden. Aber gar nicht mehr, ist auch wild, weil er hatte sozusagen die Action vorangetrieben. O'Malley hat sich einfach gut gewehrt und hat es nicht zulassen. Und es war schon, es waren 6 Minuten Kontrollzeit oder so. Er hat wirklich gut diese Takedowns bekommen und die gar nicht zu werten in einem Kampf, der so ausgeglichen war. Also ich finde, gerade in so einem knappen Kampf wäre das, also für mich war das echt so der Ausschlag, okay, Striking sehr, sehr ähnlich.
Voll,
auch von den Zahlen her, Significant Strikes, bla bla.
Ich habe nur noch Jan im Kopf, wie er strikt, ehrlich gesagt. Also die Schläge von O'Malley waren nicht so gut.
Ah, den auch. Also die haben einander beide gut getroffen, würde ich sagen.
Ja.
Also ja, auf jeden Fall gute Vorstellung von Sugar Sean.
Ja,
auch lustig, wie, also direkt nach dem Kampf hat man gesehen, er war sehr überrascht, dass er gewonnen hat. Und dann auf Twitter hat er zwei Tage später gepostet, hat den Kampf nochmal geschaut, ich habe völlig zu Recht gewonnen. auch geil.
Ja.
Aber
ich finde es geil, dass du dir mal sowas gibst.
Ja, weil es so outrageous war.
Ja.
Das war wirklich so, Bro, wirklich. Also ja, nein, cooler Kampf.
Ja.
Cooler Kampf.
Der hat so viel Spaß gemacht, ja. Er war so enttäuscht über das Ergebnis.
Na, verstehe ich. Jetzt hat er, vor allem, das waren jetzt für Piotr Jan, waren das 2 Decisions hintereinander, wo die fragwürdig waren.
Ja.
Ich meine, ich hätte Sterling gegeben, seinen letzten.
Mhm.
Aber natürlich, also aus Sicht des Kämpfers, super frustrierend, wenn du jetzt 2-mal hintereinander eigentlich so... Ich meine, Robbery ist ein großes Wort. Man kann schon sozusagen, man kann das schon O'Malley auch geben. Also jetzt, aber...
Und dann kommt er auch noch aus Russland. Vielleicht denkt er sich, die ganze Welt hat sich gegen ihn versporen.
Ja. Glaubst du, ich weiß nicht, ob die Politik da auch eine Rolle spielt.
Ich weiß nicht.
Aber ja, natürlich, wenn du in der ungeheizten Wohnung sitzt, weil das Gas so teuer ist, denkst du auch, scheiß Russland oder O'Malley hat das gewonnen.
Ja.
Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ja.
Hängt fix zusammen. Naja. Mark.
Aber guter Kampf auf jeden Fall. Also wer den nicht gesehen hat,
der war das richtig
super. Der, darf man sich von der Kontroverse nicht sofort rewatchen.
Vor allem, weil ich habe von dieser Fightcard habe ich echt nochmal die Highlights anschauen müssen von den meisten Kämpfen, weil ich nicht mehr gewusst habe, wie sie ausgegangen sind. Selbst der Main Fight habe ich auch nicht mehr genau gewusst. Aber Jan, da habe ich noch sehr viele Bilder im Kopf gehabt, weil ich mir gedacht habe, ja, weiß ich noch.
Ja, der ist mir auch von der Karte am meisten in Erinnerung geblieben, weil er einfach wirklich spannend war.
Er hat super
gekämpft. Der ist hin und her gegangen, ist wirklich ein Kampf auf Augenhöhe von 2 sehr guten Kämpfern. Ja, hätte man vielleicht sogar unentschieden auch geben können. Ich meine, ist im MMA wirklich selten. Ja,
okay gewesen, ehrlich gesagt. Aber.
Hätte man vielleicht auch unentschieden geben können. Ja. Aber wie gesagt, für mich war schon, dass das Grappling...
Jan war für mich einfach besser.
Ja, also nach meinem MMA-Verständnis schon auch.
Ja.
Aber wie gesagt, selbst wenn man es Grappling gar nicht wertet, wenn man es einfach ausblendet, dass es nicht passiert und nur das Striking wertet.
Ich weiß nicht.
Wenn du Damage scorest und sagst, okay, das Cut ist Mehrwert, aber Cut ist halt eigentlich kein schlimmer Schaden, das ist einfach ein offensichtliches, einfach ein sehr sichtbarer Schaden.
Ja.
Wenn du wild angeklingelt bist, also wenn ich die Wahl habe zwischen einem Cut und einem Schlag, der mich wirklich durchklingelt, dann 100-mal das Cut. Weil das kommt drauf an, wo es ist, aber es nervt dich ein bisschen, weil du blutest, aber es beeinträchtigt dich eigentlich nicht wirklich.
Ja.
Also.
Und du weißt ja nie wirklich, wie die Haut ist von an, weißt du? Ganz genau. Hast du so eine Haut, die schnell aufreißt? Hast du eine Haut, die viel einstecken kann?
So wie manche Leute gleich grün und blau werden, wenn du sie schlägst, und andere überhaupt nicht.
Ja. Genau, so wie bei Nate Diaz war das, glaube ich, auch immer der Fall, oder? Seine Haut ist einmal schnell aufgerissen.
Ja, er hat so viel Narbengewebe schon.
Genau, ja. Und bei Jan, ich kann mir gut vorstellen, dass er dann so jemand ist, der am Tag davor Vaseline ins Gesicht gibt oder Kokosöl, damit die Haut weicher wird.
Ich würde auch nicht sagen, dass Peter Jan jemand ist, der seine Feuchtigkeitscreme überverwendet. Okay. Hat auch nicht so weiche Hände, ja.
Ja. Ja, mehr nicht. Ich habe wirklich überlegt. Ich habe letztens gelesen, Kokosöl ist viel besser als Vaseline. Und dann habe ich mal gedacht, wer von den Kämpfern gibt sich am Tag davor Kokosöl ins Gesicht, damit die Haut weich wird?
Das werde ich nächstes Mal machen, Silvana.
Sag's mir dann bitte, wie es war.
Damit meine Haut richtig schön strahlt und glänzt.
Dann kommst du in den Cage rein mit Kokos, mit einer Kokoswanne.
Ich meine, es gibt Schlimmeres.
Okay.
So, Zeit für die Hauptspeise, Silvana.
Dieser Sterling-Fight gegen Dillashaw hat mir gar nicht gefallen. Das war hart zum Anschauen, irgendwie. Dillashaw ist überhaupt auf Platz 2 gewesen im Ranking. Was ist da passiert mit seiner Schulter?
Naja, die waren anscheinend im Trainingcamp schon, weiß nicht, was ich die Zahl, ich glaube, war so 20 Mal. Also sie ist wirklich schon sehr oft luxiert.
Sollte man da überhaupt noch kämpfen?
Wenn sie einmal rausspringt und du lässt sie in Ruhe, dann heilt sie es, glaube ich, ganz gut wieder. Je nachdem, aber es ist schon traumatisch für die Schulter. Und man muss sich ja bedenken, die Schulter ist ein Pfannengelenk. Das heißt, das ist knöchern nicht verankert, so wie die Hüfte auch. Das wird durch die Muskeln und die Bänder wird das in Position gehalten.
Ja.
Das heißt, wenn die rausspringt und das leiert alles aus, dann springt die einfach schneller wieder. Und es wird immer ein bisschen was kaputt. Also es wird einfach, das Gewebe wird nicht besser. Wenn man das 20 Mal, man hat sie im Kampf eh auch gesehen, die springt raus, die geht wieder rein, okay, aber dann ist sie gleich wieder draußen. Das ist schon... Also, ich meine, andererseits, wie viele Title-Shots kriegt er noch nach dem? Also, der hat alles auf eine Karte gesetzt, der ist wie ein Krieger da reingegangen, aber in Wirklichkeit hat er keine, also, ja, jetzt nach der ersten Runde muss er gewusst haben, dass er den Kampf so nicht gewinnt.
Ja.
Aber ja, Respekt für die, vielleicht nicht für die kluge Entscheidung, aber für die Entscheidung mit den großen Hoden. Ja, hat auch wilde Schläge genommen, die erste Ground and Pound vom Sterling. Also der Schiedsrichter ist die ganze drüber geschwebt wie so ein Helikopter. Da habe ich gedacht, okay, der wird es gleich stoppen. Aber ja, Respekt. Der hat sich dafür entschieden, das so damit umzugehen und das bis zum Ende durchzuziehen. Das hat er mit einem Arm. Das muss auch, also das Schmerzlevel muss auch
unglaublich.
Ja. Also, wow. Es ist so schon, wenn der Typ auf dir liegt und er schlägt dich ins Gesicht, das ist nicht angenehm.
Aber er hat dann auch noch das genutzt.
Aber wenn er einfach unter der Schulter ausgekugelt ist, das ist ein ganz neues Level von unangenehm.
Ja, und das richtig merkt er, ist wirklich auf die Schulter. Aber es ist halt schon echt hart.
Wie gesagt, also das Ganze ist mit einer nicht ausgekugelten Schulter schon exzessiv unangenehm mit. Also ich möchte es.
Ich habe eine Fußballfreundin gehabt, im Wiener Sportclub, wie wir da gespielt haben, und der ist immer die Kniescheibe rausgesprungen und hat es wirklich reingegeben und immer weiter gespielt. Gibt es auch gestört das Video von einer anderen Fußballspielerin, die sich wirklich so richtig reinhämmert während dem Spiel und weiterspielt, aber eine Freundin von mir, die hat genau das gleiche gehabt, sehr, sehr oft einfach, im Training, ständig.
Ich glaube auch dasselbe, wenn man in diese Patellasehne ausleiert, dann
macht da keinen Spaß.
Dann wird ja alles nicht besser, wenn das da rausspringt, das ist eigentlich wirklich, aber natürlich, dass es halt Sportler- oder Kämpfermentalität ist, wurscht, geht schon, machen wir. Ist auch wild, dass der Ringarzt ihn nicht rausgenommen hat. Also,
ja, voll. Ja. Da hast du
also recht. Nach der ersten Runde, okay, wenn es siehst, hey.
Schlimm. Hey, unser Main Fight. Charles Oliveira, Islam Makhachev. Und ich habe Spätdienst gehabt und ich habe noch mit einem Kollegen geschrieben. War das nicht der Abend, wo die Mateschitz gestorben ist. Das Wochenende, wo UFC 280 war.
Er wollte es noch schnell schauen. Er hat sich gedacht, er muss... Ich meine, wir haben auch wirklich lange auf dieses Makhachev gegen Oliveira gewartet.
Ja.
Und der hat sich auch gedacht, na.
Das geben wir uns noch.
Das schaffen wir noch.
Ja, voll.
Haut es mal rein, was geht. Und
geiler Kampf gewesen.
Aber wenn er so gegen diese These spricht, dass Red Bull den Kampfsport sich ja nie groß engagiert hat.
Na, leider.
Was sehr, sehr schade ist.
Was komisch ist, weil Extremsportarten haben es immer gefördert, aber Kampfsport nicht.
Ja, wirklich schade. Hat so ein Autorennen.
Ja, Auto herumfahren. Ja, toll. Ist eh cool. Mag jeden Sport, okay?
Nein, viele coole Sportarten, aber...
Schade.
Ja. Didi, rest in peace. Schlechte Entscheidung.
Ja. Trotzdem. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Naja, und auf jeden Fall an dem Abend bin ich heimgefahren, dann nach dem Spätdienst, habe mit einem Kollegen geschrieben, der lustigerweise, ich glaube, der sitzt im Politikressort und ist aber voll der UFC-Fan, der einzige im Kurier, der sich auch nur für UFC interessiert. Und er hat gerade Dienst gehabt, ich habe Dienst gehabt und wir haben dann noch drüber gesprochen, dass wir halt jetzt dann UFC schauen werden. Und es war so spannend, einfach ich bin heim und habe mir dann noch die Fightcard gegeben, weil ich am nächsten Tag frei gehabt habe. Das war richtig, richtig cool, aber voll irre. Also ich habe zu ihm genau, was ich sagen wollte, ich habe zu ihm gesagt, ich hoffe, dass Oliveira gewinnt, aber ganz ehrlich, ich glaube, Makhachev ist zu stark.
Mm.
Und genau so war es dann auch. Und ich gönn's Islam extrem auch, weil er wirklich ein super Typ ist und wahnsinnig guter Kämpfer. Und ich weiß gar nicht, wie viele Kämpfe er in Folge da jetzt gewonnen hat, aber...
Viele, ich glaube 10. Irgendwas in der Größenordnung.
Ich schaue mal nach, ja, aber richtig, richtig cool.
Irgendwas zwischen 7 und 10. Viele. Nein, es sind... Also ich mag beide gern. Ich bin ein Fan von beiden. Mm. Weil sie, so du sagst, sind auch beide wirklich einfach extrem, sowohl von der Persönlichkeit als auch von den Skills her, einfach zwei wirkliche Vorzeigeathleten. Also wirklich so MMA im besten Sinne.
23 Kämpfe gewonnen, einen verloren.
Immer.
Das ist unglaublich. Und den einen hat er verloren 2015. Okay, wow. Adriano Martins, kenne ich gar nicht.
Den kenne ich sogar aus Amerika, ist ein Brasilianer.
Okay.
Der ist nicht mehr in der UFC.
Na.
Aber ja, ich meine, der ist auch Rechtsausleger, vielleicht sowas ist Southpaw gegen Southpaw. Da kann vielleicht auch alles passieren.
Ich wusste gar nicht, dass Makhachev einfach seit 2015 der UFC ist.
Nein, der hat sich heimisch still und leise da raufgekämpft.
Das ist arg. Weil halt, wenn man nur über ansprechen, der das, was er geschafft hat, in einem Jahr geschafft hat.
Das ist wahr. Ja, aber ich glaube auch, das Problem ist, es hat ihm auch gedauert, bis er besser Englisch kann.
Ja.
Und ich glaube auch, Khabib hat den Weg ein bisschen geebnet dafür, dass Leute aus der Region ein bisschen mehr ins Rampenlicht kommen. Weil natürlich für einen Amerikaner ist ein Dagestani kulturell sehr weit weg.
Mm.
Das ist auch von der Wesensart her und so, das sind schon echte Welten dazwischen.
Ja.
Aber ja, ich habe mich auf den Kampf auch sehr gefreut. Ich habe auch befürchtet, dass es sozusagen ein Kampf hängt ja auch immer vom Kampfstil ab von den beiden Kämpfern.
Ja.
Und da habe ich auch Islam schon im Vorteil gesehen. Weil, wie gesagt, wenn du das starke Ringen hast, kannst du es ja aussuchen, wo der Kampf stattfindet. Hab mich dann doch überrascht, wie leicht er es gehabt oder wie überlegen er war.
Ich habe mir gerade die Stats angeschaut und Total Strikes, Oliveira 25 und Makhachev 72, was irre ist. Und Significant Strikes hat Makhachev 30 gehabt und Oliveira 19. Also er ist effizient, Oliveira, aber Makhachev hat mehr gemacht.
Ja, wobei ich muss sagen, was schade war an dem Kampf ist, ich glaube, Oliveira hat aus welchen Gründen noch immer, hat er nicht alles präsentieren können, was er kann. Weil es sagt sich jetzt immer leicht, die beiden kämpfen wirklich am höchsten Level in der tiefsten Gewichtsklasse oder einer der tiefsten. Also ich kann denen vom MMA, glaube ich, sehr wenig erzählen. Aber was man gesehen hat, ist, ich weiß nicht, ob es was war, was Makhachev gemacht hat oder ob es einfach ein Fehler von Oliveira war. Aber du kannst, wenn du normale Auslage kämpfst gegen Rechtsausleger, dann suchst du meistens diesen Außenwinkel. Und er hat das konsequent nicht gemacht.
Ja.
Und dann passiert genau das, dass nämlich der Rechtsausleger den rechten Haken, also den Führhandhaken, einfach drüber haut. Und das ist das Problem. Und wenn du mit dem Jab arbeitest, dann haut er dir den Haken da drüber. Und wenn du mit der rechten dann kommst aus dem Winkel, dann trifft er dich im Konter mit seiner linken von hinten. Und das, wenn du das Spiel 100-mal spielst, du verlierst es 100-mal, weil die Winkel... Ja. Einfach nicht stimmen.
Stimmt.
Also das kannst du einfach fast nicht. Also jeder, der das schon mal im Sparring gemacht hat, wird wissen, wovon ich rede. Es ist einfach ein taktischer Fehler. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er ihn erzwungen hat, der Makhachev, oder ob einfach unter dem großen Druck, der passiert ist, dass sie es nicht vorbereitet haben, kann ich mir nicht vorstellen. Der wird mit Rechtsausleger gespart haben. Also das wäre haarsträubend. Es kann ja wirklich sein, dass der... Wie gesagt, man weiß nie, was da drinnen zwischen den beiden genau vorgeht. Aber ja, von außen hat das sehr danach ausgeschaut. Und dann auch diese taktische Entscheidung in der ersten Runde, wo Oliveira ihn versucht hat zu ringen, habe ich auch nicht ganz verstanden.
Mhm.
Weil er hatte eigentlich sozusagen in der ersten Runde, er hatte ihm die Position, wo Makhachev hin wollte, hat ihm eigentlich geschenkt. Das denke ich mir, es ist
Ja, das ist recht.
Wenn ich weiß, mein Gegner will an einen gewissen Ort, will ich eigentlich automatisch nicht dorthin. Aber ja, wie gesagt, sagt sich leicht von außen. Natürlich, du kriegst im Stehen auf die Pappen, dann ist es auch relativ naheliegend, dass du sagst, okay, dann grappeln wir halt.
Ja.
Aber wie gesagt, mit so einem dagestanischen Ringer bis zu ringen, es kann fast nur auf eine Art ausgehen.
Ja, vor allem Ringen ist halt auch wieder was anderes als brasilianisches Jiu-Jitsu.
Ganz genau, ganz genau. Also ja, er hat von unten das eh gut gemacht, aber ich glaube, wie sie dann schon unten waren, da war auch schon viel passiert, weil er war auch schon angeschlagen vom Stand-Up. Und dann in der zweiten Runde haben wir es auch gesehen, er war einfach schon reduziert.
Mhm.
Also der hat ihn dann einfach, also Makhachev hat ihn dann, glaube ich, zu Recht auch nicht mehr respektiert, da war er schon sehr angeschlagen und sehr erledigt und dann hat ihn da wild gearmtriangelt.
Ja, voll.
Auch gleich getappt, also weiß ich nicht, was da davor beim Kampf war bei Oliveira. Oder was da drinnen passiert ist. Es gibt auch manche Kämpfer, die haben so eine Präsenz und machen dir so einen Druck, dass du einfach Fehler machst und dich nicht entfalten kannst. Vielleicht. Also, wie gesagt, von außen sagt es sich leicht, aber es hat echt so ausgesehen, als hätte er das taktisch gegen den Rechtsausleger nicht gut eingefädelt.
Ja.
Und viel, was danach passiert, kommt, glaube ich, auch von dem. Weil wenn du ein, zweimal diesen Haken frisst, viel Gameplan schon aus dem Schädel rausgeflogen.
Ja.
Weil er hat ihn hart getroffen. Also das war dann wirklich, boom. Gleich am Anfang, glaube ich, hat er ihn wirklich hart mit dem Haken noch getroffen und dann. Das kann man nicht machen.
Oliveira Fight Record von 33-9.
Ist immer noch ganz okay.
Ja, super eigentlich. Ganz ehrlich, 33 Siege.
Ja, ja, und da hat aber fast, also viele davon in der UFC kämpft. Also genau. Es war nicht so, dass er 28-0 in die UFC gekommen ist und dann alle geschmissen hat.
Ich habe gerade nachgeschaut und er ist 2010 in die UFC gekommen.
12 Jahre. Und man muss sagen, eine normale MMA-Karriere als Profi ist circa 9 Jahre. Der ist jetzt mal 12 Jahre nur am höchsten Level dort. Also das ist. Ja, aber ich glaube, das war auch ein Kampf, wo klar war, dass sich viel im Stand-Up entscheiden wird. Weil stilistisch, wenn du Jiu-Jitsu-Spezialist bist gegen einen Ringer, ist immer schwierig. Das ist einfach, das ist schwierig. Und nachdem Islam im Stand-Up aber das besser gemacht hat, ich glaube, wenn er das im Stehen nicht im Griff hat, dann hat er fast keine Chance, das zu gewinnen.
Ja. Also. Geht nicht, ja.
Also bin gespannt, ob es da ein Rematch gibt und ob und inwiefern das anders laufen kann. Aber ja, verdient gewonnen, Makhachev.
Sowas von.
Verdient
würdiger,
gewonnen.
Würdiger Champion jetzt.
Super gekämpft, dominantes Finish.
Ja.
Kann man nichts sagen. Das ist auch so, der wirkt auch so, als da muss man sich gut überlegen, wie man dem kämpft und wie man dem Herr wird.
Ich wüsste es nicht, aber ich bin Gott sei Dank kein Kämpfer.
Ja, aber es ist schon mal schon gesehen, gegen Tsarukyan zum Beispiel, der hat gut mitgegrappelt.
Ja.
Der war jetzt nicht chancenlos, also er ist schon ein Mensch. Aber er ist ein ziemlich guter Mensch. Also schon. Er hat auch nur zwei Arme und zwei Beine, aber er macht das sehr gut.
Ja. Na, hat mich gefreut. Und Haspel hat sich auch gefreut.
Der geht mir wirklich auf die Nerven.
Mir ein bisschen. Komischer Typ, aber anscheinend hat er jetzt einen Fight-Contract gekriegt.
Aber vielleicht sind wir auch behindertenphob. Sorry, Haspel. Ich glaube, er lebt gut damit. Das ist okay für ihn.
Ja, ich weiß nicht. Er polarisiert.
Ja, weil er auch noch so gemein ist, er ist so ein böser Zwerg. Er ist
nicht
so ein netter, lustiger Gnome, er ist wirklich so ein böser Zwerg einfach, das ist nicht cool.
Es ist komisch. Aber er ist komisch, also zum Beispiel, bei wem hat er das gemacht? Volkanovski und die haben Burger gegessen und der drückt einfach die Hälfte von seinem Burger einfach Volkanovski ins Gesicht. Das finde ich so unsympathisch. Ja. Aber dann hat er wieder so ein Grinser drauf, wo du da denkst...
Kannst du gar nicht böse sein, dem kleinen Racker?
Nein, irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, weil ich boxe gar nicht, dass er einfach einen Fight-Contract gekriegt hat und... jetzt so auch noch Kohle macht zu seinem ganzen Instagram-Zeug.
Es hat aber auch, ich muss ehrlich sagen, ja, den so zur Schau zu stellen, so kämpfen zu lassen, so das hat schon fast was von Mittelalter, also von Game of Thrones, hey, wir buchen uns ein paar Kleinwüchsige und lassen die zum Spaß gerne kämpfen. Also schon, es ist zumindest an der Grenze des guten Geschmacks für mich.
Aber was ist los mit der UFC? Jetzt Dana White unterstützt jetzt auch noch dieses Slap, ich weiß nicht, es gibt einen Contest, genau, ja. Wo sie einfach sich abwatschen.
Das ist das Behindertste, was es gibt.
Was ist das? Also das finde ich nicht einmal, das ist nicht einmal Kämpfen. Also
ja, die fotzen sich einfach abwechseln, wird zuerst umfällt es raus.
Das ist gestört.
Das ist richtig dumm.
Wer macht das? Ich meine, Bare-Knuckle-Fighting finde ich schon echt hart.
Bare-Knuckle-Fighting ist geil, aber...
Aber es ist Sport, ja.
Das ist eindeutig Sport. Bare-Knuckle-Fighting, aber das ist ein...
Du stehst da und versuchst den anderen so zu watschen, dass er ausnockt.
Es ist mehr so wie, wir sind... Volksschüler in der Unterstufe und wollen zeigen, dass wir große Eier haben, ohne sehr viel zu machen.
Es ist so komisch. Also ich liebe Dana White schon, also es passt. Er macht gute Sachen, aber teilweise dann auch wieder solche Sachen, die er überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Na.
Wie Hasbulla-Vertrag eben oder dieses komische Slapfighting. Ja.
Das Slapfighting. Also ich muss sagen, wenn du mich fragst, was schlimmer ist, das Slapfighting ist schlimmer als Hasbulla.
Ja, aber was noch schlimmer ist als die zwei zusammen, kämpfen in einer englischen Telefonzelle. Es ist kein Spaß.
Ja, ja, ja.
Ich habe Videos gesehen.
Ey, die Russen machen alles. Das Geilste, was ich gesehen habe an russischem MMA, war, da haben sie so mit einem Kran einen Container über einen Teich gehoben.
Was?
Ja, wie in so einem geilen Jean-Claude Van Damme-Film. Und dann fetzen sie sich auf diesem Container und wer halt runterfällt, ist auch...
Oh mein Gott.
Aber richtig geil eigentlich. Haben jetzt mit so einem Kran den Container übers Wasser und dann betonieren sich die beiden da oben wie so Street Fighter 2 Computerspiel. Fuck. Und wenn du runterboxst, hast du gewonnen.
Sind wir schon geil. Wie hoch war das? Ich habe Höhenangst. Also
nicht
10 Meter
hoch, nicht super hoch. Also, nicht jetzt, dass du stirbst und du runterfliegst, aber hoch genug, dass du keinen Bock hast.
Oh krass, ja. Mit Kämpfe macht man so viele komische Sachen, oder?
Es hat er. Weil du sagst, Bernhard, es hat der King of the Streets, ist so eine nicht legale Freiluft-MMA-Veranstaltung. Die treffen sich einfach in Tiefgaragen oder Parks, so eine schwedische Promotion. KOTS, King of the Streets. Und streamen das halt per Livestream. Das ist relativ wild, weil ich halt Bärnackel auf Beton.
Oh wow.
Keine Rundenzeit, kein nichts. Bis einer aufgibt oder hin ist. Hat dann Wiener gekämpft jetzt vor kurzem. Ja, vom Iron Fist.
Wirklich? Wie hast du?
Ja, ja.
Vielleicht bleiben wir
uns nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Wer Instagram hat, weiß es eh schon, glaube ich. Man findet es dann eh. Ich bin nicht sicher, inwiefern er sich freut, wenn man seinen Namen jetzt hier öffentlich.
Ja,
ich kenne ihn persönlich nicht, ich habe es nur auf Instagram bei Freunden gesehen. Aber auch, wenn du schon Bernhard erwähnst, Respekt.
Wie ist das ausgegangen für ihn?
Er hat es gewonnen.
Super
gewonnen.
Cool.
Er mit Submission.
Ja.
Wilde taktische Entscheidung auch. Er hat den Typen schon gemountet.
Okay.
Hat den Armbar versucht, Armbar nicht bekommen, dann waren sie wieder im Stehen und dann hat er noch einen Takedown gemacht und dann hat ihn gefinished.
Aber wie krass, bist du einfach barfuß am Asphalt?
Ich glaube, sie haben Schuhe an, Schuhe und Shorts. Und halt Handwraps.
Oh, ist gestört. MMA mit Schuhe.
Ja, ja, oder? Vor allem musst du halt nachher gleich weglaufen, weil das nicht erlaubt ist.
Oh mein Gott.
Ja. Die bauen auch wirklich manchmal so Zäune aus so Bauzaun oder so. Die Abwaage war in einer Brücke oder so. Ist wirklich, das ist bodenständig. Das ist bodenständig.
Ja, okay. Aber wie arg, das erinnert mich ein bisschen an diese Hooligans.
Es ist auch, gibt auch große Überschneidungen zwischen den beiden.
Die schauen genau gleich aus, einfach die Kämpfe. Also das, was ich jetzt im Kopf habe, also die sind wirklich auf der Straße und fetzen sich einfach. Ja.
Cool.
Aber da habe ich Videos gesehen, das fand ich echt schon immer cool, weil ich weiß nicht, hat mir gar nicht gefallen.
Ich habe es früher auch gar nicht cool gefunden, aber mir haben dann Freunde erklärt, was daran cool ist. Also an so 10 gegen 10 oder 15 gegen 15.
Ja, das verstehe ich schon. Auf einer Wiese.
Habe ich jetzt, ehrlich gesagt, seit sie es mir erklärt haben, habe ich auch Bock drauf.
Wirklich?
Ja, also wenn es dann schon wurscht ist, wenn es weiß, okay, Sport ist ja schon vorbei, irgendwas muss man dann auch. Ja, es ist halt schon, glaube ich, ganz was anderes.
Das hat schon cool ausgeschaut, diese Videos. Aber dieses einfach am Asphalt gegen jemanden boxen.
Und Asphalt ist wild.
Das ist heftig.
Weil auch wenn du, ich meine, Asphalt ist wirklich wild.
Ja, und du hast vor allem keine Gewichtsklassen, gar nichts
am Fuß. Oh ja, die matchen die Leute schon. Auch nach Erfahrung.
Bei Hooligans?
Bei King of the Streets.
Ah, okay, King of the Streets schon.
Die
ich bin nur bei den Hooligans dabei. Ja,
ich glaube, da hast du so ein, also je nachdem, wie es ausgemacht ist, aber die machen dann zum Beispiel ein Gesamtgewicht aus. Sie sagen, okay, die 10 Leute dürfen nicht mehr als 1000 Kilo haben.
Ja, okay. Und
sie schauen natürlich auch, also gibt es auch, glaube ich, Altersklassen, es gibt immer die Jungen und die Alten und so.
Wald und Wiese heißt das, glaube ich, immer, gell? Und da trifft man sich dann halt einfach vor einem Fußballspiel oder einen Tag davor und das gegnerische Team bringt ein paar Leid, dein Team bringt ein paar Leid. Für welches Team würdest du da fighten?
Ja, Rapid.
Rapid?
Natürlich würde ich für Rapid kämpfen. Sorry, Austrianer, aber...
Okay, passt.
Ich habe auch mal gewonnen im 14. und so.
Ja.
War auch im Stadion mit meinem Stiefvater und so, also wenn, dann muss es grün-weiß sein.
Ja, verstehe.
Ich bin jetzt kein großer Fußballfan und ich bin weit davon entfernt, Hooligan zu sein.
Ja.
Aber wenn dann Rapid all day. Außerdem, der Philipp würde mich totschlagen, wenn ich es jetzt anders beantwortet hätte. So, das geht.
Nein, ich bin mit Rapid aufgewachsen, also ich verstehe das. Du, UFC 281. Adesanya, Pereira, die Fight Card. Habe ich nicht ganz alles gesehen, muss ich zugeben, weil sau viel Stress, WM hat gestartet und ich bin einfach mega hinten aus mit allem. Ich laufe nur hinterher, allem. aber ich habe gesehen, in der Undercard war Molly McCann. Hast du den Kampf gesehen? Das ist doch deine Freundin, oder?
Die Molly McCann, mein Homegirl.
Sorry, Iris.
Ja, die hat arg aufs Maul bekommen.
Ja, ich weiß. Was ist passiert?
Das meine ich auch in der UFC, auch wenn du dich mögen, also auch wenn du sozusagen ein bisschen Hype hast und so beliebt bist, die matchen dich trotzdem zu Tode.
Ja, das stimmt.
Ja, du hast, also die ist, man hat befürchtungsweise, sorry Molly, ihre Limits als Athletin auch gesehen. Die hat richtig auf die Pappen bekommen.
Oh Mann.
Ich erinnere mich nicht mehr an super viel von dem Kampf. Ich habe auch geschaut, weil ich mir dachte, hey, komm, Molly, hau noch einen dritten Spinning Elbow raus, baller die weg.
Ja, voll.
Aber absolut nicht. Absolut nicht. Weit davon entfernt. Richtig, richtig aufs Maul bekommen.
Vielleicht, weil es nicht in England war.
Vielleicht, weil es nicht in England war. Aber die andere war auch richtig gut. Wie hat die geheißen?
Die Erin Blanchfield.
Ja, voll.
Blanchfield. Ja.
Es war schon.
Die habe ich auch nicht gekannt, ehrlich gesagt. Das tut mir echt leid, die schon zu wenig Frauenkämpfe.
Aber die war schon wesentlich besser.
Ja.
Also hat die Molly hat keinen Auftrag gehabt.
Ja.
Aber natürlich, aber bis zur letzten Minute wartest du, hey, komm, ball jetzt hier noch den Elbow, komm, einer geht noch.
Nix.
Aber du kannst den zwei miteinander zu machen, ist schon so
abartig
unwahrscheinlich, dass du den, also wenn sie den drittes Mal macht, dann muss sie Lotto spielen.
Ja.
Nein, also Molly, das war für. Wer Molly kein Hater ist, der soll sich das unbedingt anschauen, weil der kommt voll auf seine Kosten. Wer ein Herz für die Meatball hat, der kann das auch überspringen. Also.
Oh mein Gott. Dominic Reyes.
Auch verloren. Steht das auch, so ein hartes Game. Ich glaube, es war 4 hintereinander jetzt für ihn auch. Es ist ein krankes Game. Er hat fast den Titel gewonnen gegen Jon Jones, wo viele gesagt hätten, hey,
da habe ich gedacht, er hat es gewonnen. Ja, für mich hat
also
er gewonnen.
Eigentlich sollte er Champion sein, nur die Texas State Athletic Commission war so, wir haben noch alte Bewertungsregeln. Also kannst du sagen, okay, arguably wäre er Champ gewesen.
Mm.
Und dann hat er jetzt 3 hintereinander wild verloren. Jetzt ich auch wieder ziemlich schier gefinisht worden.
Ja, ich habe den Kampf mir gar nicht angeschaut.
Ja, ist sicher auch nicht leicht, Dominic Reyes zu sein gerade.
Ja.
Also ja, meine, er ist jung. Also,
fuck, ja, 4 Kämpfe in Folge verloren.
Ja, nicht das Problem ist auch, wie verloren. Das will ich jetzt auch.
Ja, das ist bitter. Jon Jones hat es gestartet eigentlich. Ich meine, der hat 12 Kämpfe gewonnen.
Mm.
Und dann gegen Jon Jones beschissen. Ja, Decision war halt echt Arsch. Ich habe mir echt gedacht, dass das er das gewinnt. Und dann hast du Jan Blachowicz, Jiří Procházka, gegen die kannst verlieren. Das passt schon. Aber gegen Ryan Spann.
Ja, vom Problem ist, ich glaube, sowohl Blachowicz als auch Jiri haben ihn gefinisht.
Ja.
Der hat ihn jetzt gefinisht.
Genau, Jan Blachowicz TKO und Procházka hat ihn KO. Spinning Back Elbow. Elbow,
der
stimmt.
Der hat einen schieren Armkäfig mit dem Elbow. Ja, das Tragische ist, du musst es mal mental wegstecken, dass dir der Titel eigentlich so unter der Nase weggeschnappt wird.
Ja.
Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass das schon extrem, also das musst du wirklich mal verkraften. Und dann hat er wirklich nur gegen die absoluten Killer gekämpft. Und ja, das ist halt auch, du bist ganz oben, Title Shot, hast den Titel oder hast ihn fast.
Mm.
Und dann jetzt 3 miteinander so gefinisht, das ist halt auch, mein Light Heavyweight in der UFC, da ist auch, wenn die hinhauen, dann ist es nicht so, das ist kein angenehmes TKO oder Schiedsrichter hat mich jetzt gerettet, sondern das ist wirklich, die haben ihn ja kaut.
Ich habe mich gerade gewundert, warum Light Heavyweight, weil Chris Weidman hat da den letzten Kampf, den er gewonnen hat, war gegen Chris Weidman. Vergessen ist, Chris Weidman damals ja gewechselt ist.
Der ist aufgegangen von Middleweight.
Ja.
Na, Dominic Reyes, wie gesagt, der ist auch nicht alt, wie alt ist der, 28, 29?
Er ist 32.
Ui, auch schon, alter Mann, scheiße.
Eben, ja.
Spaß, alle sind unter 30, sind noch Kinder, aber...
Na, aber was er hat, ist eigentlich, dass er 2020 hat er zweimal gekämpft eben. 2021 hat er einmal gekämpft im Mai und jetzt im 2020 im November einmal.
Mhm.
Also die Zeitspanne ist halt auch Arsch.
Wer weiß auch, wie es mit Verletzungen dann zum Beispiel ist.
Mhm. Hauptkarte, Dan Hooker. Claudia Puelles.
Puelles, ich glaube Puelles.
Mhm. Dan Hooker hat gewonnen, freut mich voll.
Ja, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Schön auf Distanz gehalten. Und dann, boom, schieres Körperfinish.
Ja.
Gar keinen Bock gehabt, den selber zu kassieren. Na, freut mich auch für den Hooker, dass er wieder mal, dass sich die harte Arbeit für ihn auch mal wieder am kommt. Ergebnis gelohnt hat.
Ja.
Na, cooler Kampf. Hat er wirklich.
Ja.
Sieht er doch,
Der nächste Kampf tut eigentlich schon ein bisschen weh, den auszusprechen, aber Frankie Edgar hat gekämpft gegen Chris Gutierrez. Gutierrez hat gewonnen, wie eh die meisten mitbekommen haben. Das war der Kampf, ich habe das Ergebnis vom Kampf anschauen schon gewusst. Oder beziehungsweise ich habe es gesehen, ich bin gespoilert worden. Aber urtraurig irgendwie, Frankie Edgar, wir haben gerade nachgeschaut, 41 und der hat irgendwie auch 3 Losses in Folge, beziehungsweise die letzten 6 Kämpfe hat er 5 verloren. Richtig bitter.
Ja, das, wie gesagt, vor allem auf dem Level, das Game verzeiht es dir nicht. Wenn du da um 3% langsam bist und um 2% Verletzter, dann hol nicht die Jungen schon.
Bist du da? Also
da ist einfach, wenn du da oben, wo die Luft so dünn ist, da geht es wirklich um. Ich fand das Spannende, wenn du dich erinnerst, wie Frankie Edgar noch BJ Penn in die Pension geschickt hat vor ein paar Jahren. Wo die, glaube ich, 3-mal gekämpft haben, was wirklich das Ende von BJ Penn war.
Das stimmt, das habe ich schon wieder so vergessen.
Und jetzt scheint es, dass er auch ein. Aber ja, ich meine, das war ein schönes Knie-Ko. Problem ist halt, Frankie Edgar lebt auch von diesem Level-Change in den Finden. Und die haben sich das gut ausgerechnet. Und haben ihn da gut.
Ja, ich glaube, irgendwann in einem gewissen Alter kannst du dich ja nicht mehr so, weiß nicht, so umstellen oder so flexibel sein und sagen, ich kämpfe mal total anders oder ich mache mal alles ganz anders. So,
das ist schwierig.
Dein Kampfstil kannst du so nicht mehr wirklich so stark ändern, dass es irgendwie eine Überraschung wäre für den Gegner, oder?
Du kannst schon, es ist halt nur sehr aufwendig.
Ja.
Vor allem, wie gesagt, das dauert, du kannst dir dann auch nicht Sachen auf dem Level so leicht ausprobieren.
Ja.
Also es ist ja bei uns schon, auch wenn wir jetzt was Neues ausprobieren wollen, okay, vielleicht hast du ein leichtes Match, aber in der UFC gibt es keine leichten Matches.
Ja.
Dann ist es auch echt schwer, neue Sachen auszuprobieren. Okay, du kannst es im Sparring machen, du kannst es im Training machen, aber es wirklich ausprobieren musst du es dann im Cage auch mal.
Mhm.
Und das ist halt nicht so eine, es ist halt eine Umgebung, wo auch jeder Fehler Konsequenzen hat.
Ja.
Andererseits denkst du dir, okay, das hat jetzt 30 Kämpfe gut funktioniert, warum soll es nicht, oder 34 Kämpfe, warum soll es nicht nochmal reingehen?
Trotzdem.
Ja, ich war auch immer großer Frankie-Fan. Also ich glaube, jeder hat den gemocht, weil er einfach so ein cooler, netter Typ ist und auch immer super spannende Kämpfe abgeliefert hat.
Er erinnert mich so Frankie Edgar, Tony Ferguson, die zwar, was, das ist so für mich so.
Aber Frankie ist so viel weniger verrückt.
Ja, schon, aber ich weiß nicht, ich finde die zwar so cool, aber irgendwie sind sie beide gerade auf so einem Level, wo ich mir denke, warum tun sie sich das nur an?
Weil sie es gern machen.
Ich weiß.
Die lieben das Game einfach.
Und die liebsten, dass sie nicht aufgeben. Ich finde es richtig cool, dass sie nur kämpfen, aber ich weiß nicht, mit 41 will ich eigentlich nicht nur kassieren, oder? Wenn du warst,
dann war der Sport sagen, ist dir so hart. Das sind noch 5 Jahre dahin, Silvana. Aber ich glaube, ein Freund hat das mal so gesagt, jeder hat eine gewisse Menge Kampfgeist, die er aufbrauchen kann, / muss. Und für manche ist die mit 25 vorbei und für andere mit 41 noch nicht.
Das stimmt, weil wie wir wissen, Glover Teixeira.
Ja, das ist ja das Schlimme.
43?
Man schaut, das mit dem Alter ist eine Sache. Natürlich, du verlierst im Alter gewisse Sachen, aber es ist im Prozentbereich. Du verlierst in jedes Jahr 1% hier, 2% da, wenn du halt sonst ein Athletenleben führst. Und die Erfahrung macht halt auch wieder einiges. Das heißt, es ist dann immer eine Gleichung mit vielen Faktoren. Das kann nicht einfach pauschal sagen, okay, er ist jetzt älter, er kann es nicht mehr.
Mhm.
Meistens kommt dazu, dass die Leute dann verletzt sind. Und natürlich, wenn du was lange machst, hast du auch nicht mehr ganz dasselbe Feuer. Und das ist auch das Nächste, die Leute wissen halt schon genau, wie der gute Frankie Edgar kämpfen wird. Das ist der Gutierrez, der Frankie kann sich die Videos von ihm anschauen, der ist ein Trainer, aber das hieß nicht rasend viel. Er hat mal gegen andere relativ, am Anfang kämpft gegen relativ junge. Und dann weißt du auch nicht, wie sich der benehmen wird, wenn es soweit ist. Und der andere hat aber 30 Videos vom Frankie auf Lager, wo er sich genau anschauen kann, okay, wie wir da kämpfen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also der kann sich einfach wirklich perfekt vorbereiten auf den.
Aber trotzdem irre, dass das in der ersten Runde einfach schon vorbei war.
Ja, die haben da nicht lang gebraucht, bis er das getimt hat mit dem Level Boom. Ja, schön gemacht von ihm. Traurig von Frank, aber es ist, wie gesagt, einmal an einem Tag bist du der BJ Penn in die Pension schickt und am nächsten Tag kommt der junge Verrückte und schickt dich.
Aber es tut mir so leid, ich habe in letzter Zeit so viel über Gehirnische drin geschrieben, dass ich mir jedes Mal denke, komm, 41 Schädel weggefetzt worden vom Knie, boah. Denke mir jedes Mal, wie wird das mal enden?
Die Schlimmen sind die im Gym passieren, wo du einfach jede Woche dir die Rübe wegklopfst. Also natürlich so ein schweres K.O., das ist nicht wurscht, also viele solltest davon nicht haben.
Ja.
Aber auch wie bei Ben Askren zum Beispiel. Ich glaube, das ist sozusagen, Ja, du nimmst Schaden dabei, aber ich glaube, der schlimmere Schaden ist der, den du über die Monate Vorbereitung eigentlich auch nimmst. Oder jeden Tag ein bisschen, Tag, 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 Tag.
Da muss es so machen wie Max Holloway, dass du irgendwann einmal sagst, ich mach keine Sparings mehr vom Kampf.
Ja.
Aber du musst ja da schon so viel eingesteckt haben und so viel Sparings gemacht haben, dass du das sagen kannst, okay, ich kann drauf verzichten.
Kein Sparring ist wahrscheinlich auch zu wenig.
Ja.
Aber halt lockerer oder vernünftiger. Ist sicher, vor allem, wenn jemand schon so viel Kampferfahrung hat, als Anfänger oder auch wenn du noch nicht so, du brauchst das harte Sparring, dass du dich überhaupt gewöhnst dran und dass du halt auch in dem Moment dann dafür bereit bist.
Mhm.
Aber wenn du mal ein paar Schlachten gehabt hast, die Thais zum Beispiel kämpfen jede Woche, die sparen nie hart. Weil die sagen, ich kämpfe ja am Wochenende, warum soll ich mich jetzt für kein Geld hier festschlagen? Man sieht es auch im MMA immer mehr, dass das ein bisschen anders gespart wird und lockerer. Oldschool ist halt einfach wirklich jedes Mal bis zum Tod. Aber ja, kenne persönlich Leute, die haben ihre Karriere im Gym liegen lassen, weil sie sich jede Woche so gefetzt haben.
Ja.
Also ich glaube, da kennt jeder, der schon lange in dem Sport ist, kennt Geschichten von Leuten, die, ja, Boxen ist halt noch ein bisschen schlimmer, was CTE betrifft. Also die Zahl, die ich in meinem Kopf habe, ist, dass 25% aller Profiboxer diese CTE bekommen.
Wirklich? 25%? 25%
aller Profiboxer, ja.
Wow, das ist schon echt viel.
Das ist schon viel. Also MMA wird es wahrscheinlich weniger sein, aber wenn das 10% sein, ist auch nicht wenig. Ist auch nicht wenig. Mhm. 10% CTE. Ist auch eine wilde Zahl eigentlich. Nur von 10 Leuten einer, das heißt, von wie viele kennen wir? Werden schon ein paar sein. Ja. Also ist,
aber was eigentlich dann irre ist, weil so gesehen ist es aber dann nicht so viel im Vergleich zu anderen Sportarten, weil du hast sicher die Studie mitbekommen vor 4, 5 Jahren im American Football, wo so 111 Gehirne von verstorbenen NFL-Spielern untersucht haben. 110 davon, also 99%, haben einfach CTE gehabt, also dieses schwere, degenerative, diese Verletzung am Gehirn, wo einfach der Gehirn mehr oder weniger kaputt ist. Wo du dann Sachen vergisst, einfach du, der Persönlichkeit ändert sich. Teilweise machst du wirklich Sachen, die du nie gedacht hättest, die du machen würdest.
Ja, du wirst impulsiver. Man merkt es schon, wenn man nur einen starken Schlag bekommt zum Beispiel, der einen durchrüttelt, man wird sofort, höhere Denkfunktionen sind sofort mal weg, man ist einfach angefressen, man will den anderen zurückfetzen.
Ja.
Was eh angenehm ist im Kampf selber. Weil du sollst dir nicht drüber nachdenken, dass du jetzt auf die Pappen gekriegt hast.
Ja.
Aber ja, es macht definitiv was mit den Leuten. Vor allem, was auch beim Football das Problem ist, glaube ich, das waren diese Helm-on-Helm-Collisions.
Ja, genau, das haben sie jetzt ein bisschen geändert.
Wo du wirklich mit, wenn du sprintest 35 km/h, der sprintet 35 km/h, boom, Helm-on-Helm.
Ja.
Und die haben halt auch teilweise in einem Spiel mehrere bekommen. Also das ist auch, ich glaube, das ist auch beim Boxen das Schlimme, wenn du angezählt wirst und du kriegst nicht eine, sondern kriegst vielleicht 3 oder 4 in einem Kampf. Das ist auch was anderes. Bei uns, beim MMA, bist du gleich TKO eigentlich. Die nehmen dich meistens bei einem guten Schiedsrichter, nehmen dich eh rechtzeitig raus.
Das ist aber da recht. Ich frage mich immer, ob es einen Unterschied macht, wenn du darauf vorbereitet bist, dass du jetzt gleich kassierst. Oder ob du wirklich einfach so wie im Football oder im Eishockey, dass du getackelt wirst.
Riesenunterschied.
Und nicht warst, okay, fliege jetzt mit dem Kopf irgendwo auf.
Riesenunterschied. Also auch wenn man einen Schlag kommen sieht, auch wenn es nur aus dem Augenwinkel ist, also wenn du ihn gar nicht bewusst kommen siehst, aber ein Schlag, der von vorne kommt, ist ganz was anderes als ein Schlag, der dich so am Boden noch einmal von unten erwischt, so aus dem toten Winkel, der muss gar nicht fest sein, der nimmt dich viel schlimmer mit, weil du bist halt nicht gespannt in dem Moment.
Okay.
Dein Nacken ist irgendwie lockerer oder man bewegt sich immer noch so irgendwie ein bisschen unbewusst mit und nimmt aus dem Schlag was raus oder verspannt sich, und wenn man den Schlag gar nicht kommen sieht, ist das Schlimmste. Oder eben, ich denke auch immer beim Football oder Fußball, du rennst mit dem Ball, du bist eigentlich auf den Ball fokussiert und denkst du, okay, Tor schießen oder Touchdown oder Dings, und dann räumt dich einer aus dem Off eigentlich weg. Ganz schlimm.
Ja.
Ganz schlimm.
Wahnsinn. Letztes Wochenende habe ich in der NFL einen Takedown gesehen. Der Verteidiger hat jemanden wirklich aufgehoben und wie im Wrestling so richtig am Boden geslammt. Das habe ich noch nie gesehen im Football. Das ist so irre. Na, kommen wir zurück zu Kämpfe. Wir haben noch 3 gute Kämpfe, über die wir sprechen müssen. Und der Kampf, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, den ich mir neben der Arbeit angeschaut habe, im Spätdienst. Und es war einfach ein richtig, richtig, richtig geiler Kampf. Auf und ab. Dustin Poirier gegen Michael Chandler. Das hat eh schon, eigentlich die 2 Namen haben schon alles versprochen.
Das ist schon das Programm, ja.
Ja, ich habe mich fast mehr auf das gefreut als auf alles andere. Und sie haben wirklich gehalten, was versprochen haben.
Also, Wahnsinn, die erste Runde.
Erste Runde.
Die erste Runde.
Michael Chandler, alter Falter. Ja, der vermöbelt ja am Hardcore. Das war irre.
Ich habe das Gefühl beim Chandler, der was andere den 3 Runden machen wollen oder sich für 3 Runden vornehmen, ja, macht er einfach schon in der ersten.
Ja.
Also, hier, strike, Takedowns.
Und das Komische war dann einfach, ich habe in der Pause auch immer schon gedacht, das Ding war so fertig. Du hast ihn in die Augen gesehen, ich meine, das ist vorbei.
Ja, der ist fast gebrochen. Der war fast gefinished. Also ich glaube, wenn wie Chandler am Cage hatte, ja, da hat er mal viel auf die Deckung geschlagen,
ja,
und dann den Takedown gemacht. Ich glaube, wenn er im Striking bleibt, der hätte ihn dort finishen können. Ja, hat Dustin auch nachher gesagt, also der hätte ihn dort schon.
Aber wie ist das dann, dass er da so zurückgekommen ist?
Boah, frag mich nicht. Deswegen ist er Dustin Poirier.
So irre. Ja, das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie das gegangen ist. Und zweite Runde war ja echt der Wahnsinn.
Nein, das war...
Blatt gewendet.
Ja, ich glaube, dass Chandler doch müde geworden ist.
Mhm.
Und dass man Poirier sieht, ich glaube, er schlägt doch einfach wirklich hart. Also ja, wenn der die Leute trifft, der hat ein gutes Kinn, also der nimmt gut und er gibt ja aber auch richtig, richtig gut zurück.
Ja.
Also man hat es auch bei McGregor gesehen zum Beispiel. Der haut die Leute einfach. Auch gegen Holloway, das richtig gesehen ist, wenn der die Leute trifft, das hat einfach Wirkung. Der fühlt sich wohl im Schlagabtausch, der schlägt da einfach mit, bum, bum, okay, er wird getroffen, aber er gibt ja 2 festere zurück.
Alter Schwede.
Musst du mal durch, aber... Chandler wirklich Actionfight-Garantie.
Das war so gut. Auch das war so viel Blut am Anfang.
Ja, na, ist wirklich wilder Kampf. Wilder Kampf. Also wenn irgendjemand wenn er unter einem Stein lebt, den versäumt hat, bitte, ja, tut sich den Gefallen. Der ist wirklich genauso, wie man sich vorstellt. Es gibt so Kämpfe, eben so, weiß ich, Chandler, Gaethje, Poirier.
Ja, die schaust einfach an. Gaethje ist ja immer so gut.
Lightweight. Du weißt, du drehst es auf und muss ich sagen, hat... Ich kann eine taktische, ruhige Performance auch appreciaten, aber das ist natürlich schon geil. Ja, die beiden einfach weiß, die beiden scheißen jetzt drauf und es ist wirklich Krieg.
Und Chandler ist immer.
Bis einer hin ist, ja. Chandler ist ist okay. Einer. Du oder ich, warum sollen wir jetzt lang arbeiten für das Geld?
Ja, Chandler ist einer von den einzigen und nur so einen anderen Kämpfer geben. Aber Chandler habe ich immer geschaut, auch bei Bellator. Mm. Ich habe mir immer schwer getan zu entscheiden, schaut es doch UFC oder doch Bellator, weil alles ist ein bisschen viel, weil andere Sportarten gibt es halt natürlich auch noch ab und zu. Aber Chandler, seine Kämpfe habe ich echt absichtlich bei Bellator immer geschaut. So wie Rory McDonald nachher, wie er gewechselt ist, ja. Unglaublich.
Na, Chandler, du hast ja auch gerade das, wo er das schon mehrmals gesagt hat, I'm not here for a long time,
genau.
I'm here for a good time.
Ja.
Und er lebt es auch.
Er lebt es Vollgas, ja. Geht rein und gibt alles und er riskiert so viel. Ich weiß nicht, wie das geht, dass du einfach reingehst und der hat doch eine Familie, der hat ja Menschen, die ihn gerne haben, weißt? Und wo er eigentlich heiler zurückkommen sollte, aber er scheißt drauf, er geht rein und bangt.
Entweder also wirklich du oder ich,
ja,
jetzt.
Ja.
Nix hier 15 Minuten kämpfen, schauen.
Ich glaube, ich muss mir komplett nochmal anschauen, weil es so viel Spaß gemacht hat.
Wild explosiv und geht mir so vor.
Ja.
Aber ich glaube, wenn der sich das einfach einteilen würde, was der in der ersten Runde macht und auf 2-3 Runden aufteilt, dann könnte er auch richtig gewinnen auf dem Level. Aber so, der haut einfach alles raus.
Aber ist das, glaubst du, einfach weil er größere Muskeln hat und dadurch mehr Sauerstoff verbraucht und einfach dann fertiger ist? Ist es das 1% einfach, wo Poirier einfach am Vorteil hat, im Gegensatz zu ihm.
Ich glaube, Chandler ist halt sehr explosiv und er dosiert es gar nicht.
Ja.
Jetzt steigt einfach aufs Gas und dann schauen wir, was passiert.
Das kann auch sein.
Es war einfach auch so, wie gesagt, wenn er ein bisschen ruhiger bleibt und er hat Poirier am Käfig jetzt so in Schwierigkeiten gehabt, sagt sich auch von außen wieder leicht, aber warum dann einen Takedown machen? Ich meine, ich würde es wahrscheinlich, wenn mein Plan ein Takedown zu machen, würde ich es genauso idiotisch machen und dann, ich habe Plan war Takedown, ich mache Takedown.
Ja.
Aber er hat ihn eigentlich in einer Position gehabt, wenn er sich da kurz die Zeit nimmt, dann knockt ihn aus.
Ja, was eigentlich echt bitter ist, ich schaue mal gerade die Stats an und Significant Strikes hat Michael Chandler einfach 43 und Poirier 38.
Mm.
Und Takedowns hat er 3er gemacht und von den Takedowns hat aber eigentlich kein Sex was gebraucht.
Ja, gut, in der zweiten Runde hat er den Boden ruiniert, dann der Dustin.
Bist du deppert.
Na, wilder Kampf, auch das Blutlevel war sehr hoch.
Ja.
Aber das kenne ich schon aus eigener Erfahrung, wenn du am Kopf blutest und jemand chokt dich, dann kommt der Saft raus. Dann kommt der Saft
einfach raus. Er hat sich rüber, also wirklich über den Poirier rüber gebeugt und das ist runtergeronnen. Er hat da so wie Scheibenwischer kurz versucht, irgendwie das Blut nur wegzubringen, aber...
Sehr, sehr cooler Kampf.
Er hat Spaß gemacht, ja. Poirier gewonnen.
Submission Renaked Choke.
Hätte ich mir nie gedacht. Ich hätte es mir echt nicht gedacht.
Ich habe mir gedacht, dass Poirier das gewinnt. Ich habe mir eigentlich, also ich habe nicht gedacht,
dass davor schon, aber wie die erste Runde gesehen ich habe mir gedacht, vorbei.
Ist vorbei. Wobei man hat schon gesehen, dass der Chandler zu sehr am Gas war. Man denkt sich, okay, wie hoch willst du die erste Runde gewinnen? Du hast noch zwei, Bro.
Ja.
Aber
du hast einfach. Hast da wieder recht. Hey, dann haben wir einen Frauenkampf gehabt, den habe ich mit sehr vielen Unterbrechungen schauen müssen, weil ab und zu im Spätdienst muss man auch arbeiten.
Mm.
Carla Esparza.
Esparza, das ist, glaube ich, Mexikanerin.
Ja, was in den United States steht da, aber es sind wahrscheinlich irgendwelche spanischen, mexikanischen Wurzeln. Gegen Zhang Wei Li, China. Hey, gute Frau. Die hat eine neue Frisur, voll arg.
Die Wei Li, die ist so ein Tier.
Ja, ich habe sie fast in der Kant.
Also, ich muss ehrlich sagen, die Tiefe im Frauen-MMA ist oft nicht so wie bei den Männern. Also, du hast einfach nicht so viele so gute.
Mm.
Aber die gut sind, ja. Wahnsinn. Ebenso wie Rose, Wei Li, Joanna.
Ja.
Die Wei Li hat die. Und die Esparza war ja früher schon mal Champion, glaube ich. Und hat jetzt in dieser komischen Performance gegen Rose den Titel wieder gewonnen. Ja. Aber bist du deppert, hat die Wei Li sie kaputt gemacht. Wirklich.
Das ist nicht das erste Mal. Das wirklich. Wei Li.
Wirklich, aber die hat sie wirklich kaputt gemacht.
Der Falter, ja.
Nämlich, wo man sich denkt, okay, die ist Ringerin und dann hat die Wei Li sie aber auch noch im Grappling zerstört und am Boden gefinisht. Das war wirklich, okay.
Ja, zweite Runde.
Okay, Wei Li, beruhig dich, lass den anderen auch was über.
Na, sie sagt na.
Nein.
China fährt drüber.
Nein. Die One China. Ja. Wei Li ist wirklich, das ist hart.
Ja. Wurde auch Performance of the Night, so wie unser Hauptkampf.
Nein, also manchmal sagen wir dumme Sachen und sagen, Frauenkämpfe, Prelims, bla bla. Aber wenn Wei Li kämpft, das ist,
ja.
Da können sich viele Jungs, da können wir uns noch alle eine Scheibe abschneiden.
Ja.
Die geht da rein, die macht den Job.
Und
die Esparza ist wirklich, ist auch eine gute Kämpferin, aber man hat richtig gesehen, das war jetzt viel. Damit ist sie nicht zurechtkommen.
Nein.
Physisch nicht, technisch bestimmt. Nicht, mental nicht, also ja. Die ist wirklich... Wei Li ist.
Ja.
Bin gespannt, wie Wei Li Rose 3 wird.
Ja, das wird cool. Vor allem Rose wird sich der mal nicht an diesen komischen Gameplan wahrscheinlich halten, den sie da gemacht haben mit schauen wir mal und war eh knapp und sie hat fix gewonnen, obwohl
es viel zu knapp war. Gegen die Wei Li schauen wir mal, wird es nicht spielen.
Na, das wäre echt. Aber was mich so fertig gemacht hat, ist, wir haben uns gefreut auf den Kampf und Wei Li ist einfach reingeschlichen. Wie langsam die reingegangen ist zu dem Cage.
Das
war so ein 10-Minuten Walk-In. Gedacht habe, das gibt's ja nicht. Ich habe nie jemanden so langsam gegen gesehen.
Ganz arger Psychofick.
Das war echt gestört.
Ich habe mir auch gedacht, ich habe gedacht, hey, aber irgendwie cool.
Ja, ich habe mir gedacht, wie lange geht das Lied? Ich habe die ganze Zeit gewartet.
Die Spannung aufbaut. Ganz wild. Den habe ich mir sogar angeschaut, weil ich schon vorher wusste, dass
das so komisch, oder?
Ja, ganz wild. Ist auch wild, wenn Leute ohne Musik reinmarschieren.
Oh, das geht gar nicht. Das geht. Ich finde es cool, so Rico Verhoeven, wenn die zuerst langsam und dann mal voll reinsprinten. Urcool, baut voll die Spannung auf. Aber so langsam rein. Apropos Walk-In, es hat mich überrascht, aber Adesanya hat kein Walk-In gehabt. Also er ist schon reingegangen, aber wie ein normaler Mensch.
Ja, vielleicht war das das Problem.
Das habe ich mal gedacht. Ja, das war wahrscheinlich das Problem. Hauptkampf, UFC 281, Israel Adesanya gegen Alex Pereira.
Fünfte Runde TKO.
Ja.
Zugunsten des Brasilianers. Wild.
Ja.
Wilder Kampf, lang erwarteter Kampf. Die beiden hatten schon eine Kickbox-Vorgeschichte.
Genau, weil und Pereira ist 2017 im Glory Middleweight Champion geworden und dann 2021 im Light Heavyweight in Glory auch nochmal Champion geworden.
Wobei man sagen muss, der Kampf war ja sehr ähnlich wie ihr zweiter Kickbox-Kampf, wo er den Izzy auch K.O. geschlagen hat.
Ja.
Die meisten schauen natürlich die Kickbox-Kämpfe nicht und denken sich, oh, hat ihn schon K.O. geschlagen. Aber auch den Kampf hat Izzy vorher eigentlich gewonnen, muss man sagen. Und dann am Ende das Licht ausgeschaltet bekommen. Und das war, wenn du mich fragst, war das bei dem Kampf auch so. Also das war ganz am letzten Drücker raus. Und das Problem ist, beim Pereira kannst du keinen Fehler machen. Wenn du einmal vor ihm blöd herumstehst und nicht auf Zack bist, der bombt dich weg.
Ja, das geht wirklich nicht.
Also der hat, mein Izzy hat schön gekämpft, muss ich sagen, auch in der ersten Runde, war es die erste, wo er genau mit der Glocke noch den
getroffen hat. Da haben wir gedacht, bist du deppert. Also da haben wir echt gedacht, okay, vor allem Pereira hat schon gewackelt.
Der hat gewackelt wie eine Glocke, wie ein Gong, der geschlagen wurde. Ja.
Das war
der ist in der Pause da gesessen, ich glaube, der hat lange nicht gewusst, wo hinten und vorne ist.
Aber Pereira, wie er gestartet hat, mit diesem gesprungenen Frontkick,
direkt
so zum Gesicht, aber eh nicht getroffen, aber... So muss man mal eröffnen.
Die Kicks von Pereira. Also ich glaube, was Izzy auch nachgedacht hat, die Calf-Kicks haben ihn sehr beeinträchtigt. Und das kann auch gut sein, dass das zu diesem späten Finish beigetragen hat, weil man hat gesehen, er war nicht mehr, der Pereira hat ihn die ganze Zeit gestalkt und Izzy musste mobil bleiben.
Ja.
Und das war klar, wenn der einen Fehler macht gegen einen Striker auf dem Level, dann einmal blöd stehen bleibst und nicht bereit bist, dann
ja, voll.
Wildes Finish. Man hat auch gesehen, Pereira war auch schon müde. Waren beide schon müde, es war wirklich schon fertig, fünfte Runde gefasst vom Ende und der haut ihn nur noch weg.
Vor allem in der fünften Runde, wir haben Izzy, glaube ich, noch nie so atmen gesehen in einer Pause. Also der hat geatmet, so richtig, weil er halt mit Mund offen.
Offensiv gegrappelt hat. Und wenn man das nicht gewohnt ist, das ist einfach super anstrengend.
Ja.
Also grappeln ist anstrengend, aber natürlich, wenn du so wie Habib machst, seit du sechs bist, auch mit Bären und so, dann kostet es dich ein bisschen weniger Energie, da bist du effizienter, was das betrifft. Aber wenn... Ein anderes Meme, das ich gesehen habe, ist, müssen die Leute darüber nachdenken, wegen Rassismus und so. Aber vielleicht können Nigerianer einfach keine fünften Runden gewinnen. wir haben es gerade gesehen, Usman hat gerade in der fünften Runde, also vielleicht ist das die Schwachstelle. Also wenn ihr mal gegen Nigerianer kämpft, MMA fünf Runden, ihr seht, ja genau, ihr könnt ruhig die ersten paar Runden schmeißen. Ist wurscht, am Ende Knockout. Nein, zwei ist jetzt keine repräsentative Stichprobe. Aber ja, wild.
Es war arg. Vor allem bis zur dritten Runde habe ich einfach Izzy vorne gesehen.
Na, also war aus meiner Sicht auch vorne.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es die dritte oder die vierte war, innen hat Pereira gewonnen, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, die vierte hat Izzy ja so stark gestartet in die Runde, dass das schwer sagen kann, ob jetzt wirklich der Pereira. Er war immer noch gefährlich und voll da, aber er hat schon ordentlich
kassiert. Aber er hat auch wild groß ausgeschaut. Also Izzy ist ja schon ein großes Middleweight, aber der Pereira war nochmal wirklich.
Ja.
Komplett ripped und böse und einfach so groß und breit.
Und die liebt seinen bösen Blick, wirklich. Ist so cool. Er wirkt immer so böse.
Ich finde auch seinen Stil, er schaut gar nicht so flüssig aus oder als Kickboxer, aber es ist unglaublich effektiv, was er macht.
Ja.
Es schaut gar nicht so schön aus, wie er es macht, an manchen Stellen technisch. Also außer der linke Haken ist natürlich
sehr schön. Der linke Haken, bist du
da. Und der rechte Kick ist auch sehr schön. Ich habe zuerst
kurz gedacht, das ist Uppercut, aber es war linker Haken.
Ja, so ein Haken-Uppercut. Ich glaube, der den wirklich... Ich finde, es schaut, wie gesagt, rein optisch gibt es halt ein bisschen flüssiger und schon schöner aus. Aber er trifft die Leute und er connectet mit unglaublich viel Power. Also auch Präzision. Man hat auch gesehen, das waren einfach präzise Treffer.
Ja, voll. Also wobei, ein paar waren zum Schluss dann halt einer fünften Runde auch ein bisschen daneben. Aber für den Referee war es genug.
Wenn man vergleicht, wie sich der Chandler in der ersten Runde verhalten hat beim Poirier, einfach wild auf die Deckung geschwungen.
Ja.
Und wie Pereira das gemacht hat, das ist einfach, das eine ist einfach wirklich ein Weltlevel-Kickboxer. Und das andere ist ein guter MMA-Striker. Da hat man richtig gesehen, der hat sich die Zeit genommen, der hat sich das wirklich ausgerechnet, hat sich gestellt, okay, der Winkel, der Schlag, okay, hier Uppercut, hier Haken, links, rechts, bum, bum. Zu Recht gefinisht. Ich hätte es auch, also, Izzy natürlich zuerst protestiert, aber er hat nachher auch gesagt, hey, er hat sich nochmal angeschaut, das war schon okay.
Wann harte Treffer?
Nein, also das wär nicht mehr gut ausgegangen.
Ja.
Ich glaube, der wäre face down auf dem Käfigboden gelegen. Es war schon würdevoller so.
Mhm.
Na, wilde, ich hoffe, sie rematchen das.
Wäre cool.
Auch wenn es jetzt schon ihr drittes Match war, das war das erste im MMA. Und ich finde, es war ein echter Kampf auf Augenhöhe. Würde ich gerne nochmal sehen.
Ja.
Izzy den Loss auch, finde ich, sehr Champion-like genommen. Also hat es sehr, sehr gut weggesteckt.
Ja.
Die Memes waren natürlich auch köstlich. So auf die Art, welche Sportart soll Izzy jetzt weglaufen und Pereira verfolgt ihn und machen dort auch wieder kaputt. Das war wirklich mein Lieblingsmeme zu dem Kampf.
Das haben wir noch gar nicht gesehen.
Nein, wo wirklich so auf die Art so Izzy überlegt sich jetzt, welche Sportart soll jetzt wechseln und Pereira beobachtet ihn so und er ist so, haha, nein, egal wo du hingehst, ich komme nicht mit dem Titel weg.
Oh mein Gott.
Ganz, ganz richtig groß.
Gut. Mann. Ja, ich fand es auch echt arg. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber... Adesanya ist am Flughafen danach JFK verhaftet worden, weil er einen Schlagring mitgehabt hat. Wieso braucht Adesanya einen Schlagring?
Er hat sich gedacht, vielleicht...
Trifft er einen Pereira nochmal?
Vielleicht hat er gesagt, er trifft einen Pereira nochmal und er hat gewusst, es fehlt ihm nur ein bisschen was. Ja, die rechte AD, 1-1-2, also links, rechts.
Ja.
Hat er mindestens zweimal, habe ich in Erinnerung, gut getroffen. Er sagt, okay, vielleicht mit dem Schlagring, die rechte ist er weg.
Ja. Ich habe davor ein Video gesehen von Pereira. Ich habe sehr wenig der mal gesehen von ihren privaten Sachen, aber das habe ich gesehen und der ist im Auto gesessen, ich weiß nicht, aufs Training gefahren oder letzte Training oder irgend sowas. Und im Auto hinten sitzen seine zwei Söhne und die Söhne haben sich halt noch ein paar Videos angeschaut am Handy und irgendwie gesagt, ja, unser Dad, ja, der wird jetzt kämpfen gegen Izzy halt. Aber sie machen sich überhaupt keine Sorgen, weil er knockt ihn sowieso aus. Und ich denke so, wie cool sind die Jungs? Was ist, wenn er verliert? Was ist, wenn die enttäuscht werden? Aber
ja, aber das ist das Mindset, Silvana.
Wahnsinn.
Nicht was, wer, wen. Ja, na, waren zwei. Es gab natürlich dazwischen auch Fights und Fightcards. Ja. Aber das waren echt so die...
Die Geisten.
Die Hauptdinge.
Ja.
Wie so.
Da hast du recht.
Ja. Ich meine, die meisten werden es schon gesehen haben. Wenn nicht, wirklich... Ich weiß, es ist manchmal schon inflationär. Es gibt so viele Kämpfe. Jede Woche ist irgendwas dieses, jenes, bla. Ja. Aber das waren zwei wirklich besondere Karten. Da waren, also die kann man eigentlich von oben nach unten schauen. Das ist wirklich, ist ja mittlerweile fast selten, dass man eine ganze Karte von oben nach unten schaut. Und, ja. Und also früher war das bei UFC Standard, dass wirklich jeder Kampf einfach entweder super viel Konsequenzen hatte oder einfach geil zum Anschauen war. Mhm. Die beiden Karten, würde ich sagen, war es wirklich wieder so wie früher.
Richtig.
Wirklich so einfach jeder, gibt es keinen Kampf, wo du aufs Klo gehen kannst. Da gibt es keinen Kampf, wo du sagst, ja okay, da mache ich jetzt was zu essen oder so.
Ja.
Nein, da musst du wirklich,
geht gar nicht, ja.
Da musst du schauen. Ich hoffe, ich sehe Rematch und Easy gegen Pereira.
Das wäre cool, weil, hast du es gesehen? In der Ecke von Pereira? Glover Teixeira.
Ja,
in
seiner
Ecke. Und der hat ja selbst da am 11. Dezember seinen Kampf. Ja. Gegen Jiří Prochazka.
Oh, das wird auch geil.
Wahnsinn.
Das Rematch, cool. Das möchte ich auch sehen.
Ja, und nächste Woche, oder beziehungsweise davor, kämpft Stephen Wonderboy Thompson wieder mal. Am 4. Dezember.
Das MMA-Jahr ist noch nicht vorbei.
Wird spannend. Michelle, was geht bei dir halt noch? Du musst in die Arbeit, gell?
Ich werde jetzt arbeiten, ja. Irgendwer muss über noch.
Ja, ich habe halt frei.
Gönn dir. Ich verdiene das Geld richtig. Für die Heizung.
Sehr gut. Ich schicke dann den Scheck, bitte.
Okay. Hat das Spaß gemacht. Luxusgut Nummer 1, Erdgas.
Ach, Erdgas. Meine Güte. Ich glaube, baue mal einen Ofen ein und Holz mit Holz hat
es. Holz ist auch doppelt, ist auch wesentlich teurer geworden.
Ja, das stimmt.
Der Zug ist abgefahren.
Aber wir haben einen Wald daheim. Unsere Familie haben alle, jeder bei uns hat einen Wald. Wir haben unser eigenes Holz. Wir haben noch nie Holz kaufen müssen.
Das ist der wahre Reichtum jetzt.
Das ist Reichtum, ja. Michelle, hat Sie Spaß gemacht.
Schön war's. Voll. Nächstes Mal machen wir es natürlich pünktlich wieder. Also ja, ohne Verzögerung, voll. Ohne Auslassen.
Pünktlich mit mehr Hintergrundinfos und überhaupt. Ja.
Vielleicht nehmen wir es an dem Hero auf, Silvana.
Oh, das wäre super.
Ja, live.
Bin schon gespannt, ja.
Live aus dem gelobten Land.
An Podcast-Room dann, was ich gehört habe.
Coworking Space, alles gibt's.
Perfekt.
Alles.
WLAN und warme Duschen.
Warmes Wasser nur 10 Sekunden verwenden, sonst freut sich Putin. Also wirklich, ja. Wer länger duscht, duscht mit Putin.
Das ist so grindig. Können wir bitte einen schönen Abschluss
finden? Wer zu lange duscht, duscht mit Putin. Im Hero, was ihr zu Hause macht, ist ein freies Land. Oh, ja, aber
wir werden Wasser sparen, okay.
Warmes Wasser, kaltes Wasser.
Warmes Wasser.
So viel du willst.
Ja. Na gut. Schönen November, schönen 1. Dezember.
Leute, Donnerstag, 1. Dezember, ihr wisst schon.
Ja, voll.
Ihr wisst Bescheid.
Hero sollte uns sponsern, ehrlich gesagt, weil so viel Werbung, wie wir machen, ist echt eine Frechheit eigentlich.
Ist okay.
Vielleicht kriege ich mal ein gratis Spind oder so für ein Jahr.
Ich glaube, das können wir einrichten.
Ja,
Ich glaube, das können wir, so Pressespind, ist vielleicht also...
Frage mal nach.
Das die Fans cool. Sollen Druck machen, sie waren. Leute sollen echt so, die Fans sollen Druck machen.
Dankeschön, schreib's bitte an Hero.
Wirklich.
Gratis Spind und Essen für Silvana.
Helft Silvana, Leute. Tut es einmal was für sie. Du sitzt hier, friert in der Wohnung, hört dich stundenlang an, was ich für Unsinn rede, schneidet das Ganze auch noch. Sie muss es zwei oder dreimal hören.
Das ist das Schlimmste.
Ich muss es ja nur einmal hören. Sie muss es wirklich mehrmals hören. Also gönnst du Silvana den Spind. Das ist das Mindeste, was sie verdient hat.
Danke.
Okay. Ich gehe jetzt.
Bis bald.
Ciao.
Das war Podcast Folge 86, Fight Report Nummer 20 mit Michael Riesch. Nächste Woche starten wir in das letzte Monat dieses Jahres. Schickt mir gerne eure Wünsche und Ideen für 2023. Wir entwickeln uns ja sehr gerne weiter und wir wollen auch Folgen produzieren, die euch interessieren. Also falls ihr Ideen oder Vorschläge habt, traut euch und schreibt es uns einfach an. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen tollen Start in die neue Woche und in den neuen Monat, Dezember. Passt auf euch auf, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.